Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe Februar 2015. Heute wieder mit Leszek. Hallo Leszek.
Hi.
Der Rest hat es leider nicht geschafft. Familiäre und berufliche Verpflichtungen, wie das mal immer so wieder ist. Deshalb heute nur wir beide. Das macht aber nichts, denn Wir haben in der letzten Ausgabe ja noch so ein bisschen über das Thema Linux auf dem Smartphone im Jahr 2015 gesprochen und wir haben jetzt nun ein interessantes Gerät in die Finger bekommen, nämlich das Samsung Z1 basierend auf dem Tizen-Betriebssystem. Und Leszek, erzähl mal, du hast so ein Exemplar bekommen.
Ja, es ist tatsächlich, wir haben quasi eine Premiere. Wir sind, glaube ich, das erste Mal hier oder das erste Mal in Deutschland, dass einer über das Samsung Z1 berichtet direkt. Und ja, ich habe mir eins gekrallt bzw. in die Finger bekommen. Sieht zwar jetzt nicht so spektakulär aus, hat auch eine Farbe, die mir nicht so ganz gefällt, nämlich Weinrot. Aber ich habe eins auf jeden Fall. Und ja, das sieht eigentlich auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht aus. Etwas höherwertiger aus als beispielsweise so die allerersten Firefox-OS-Phones, die es ja auch so um den Preis gab. Das heißt, das wird momentan nur in Indien und Bangladesch verkauft. In Indien für 5.700 Rupien, soweit ich es weiß. Das stand auf der Verpackung noch drauf, die ich bekommen habe. Das sind umgerechnet etwa 80 Euro. Und da fällt es ja wirklich preislich zusammen mit eben diesen Firefox OS-Geräten. Ja, zum Gerät selbst kann ich sagen, das ist so ein Gerät, was so ein bisschen an das Jahr 2011 erinnert, von den Specs her zumindest, weil es eben ein 4-Zoll-Gerät ist, also nicht so ein richtig großes 5-Zoller-Ding, was man heutzutage so kennt und auch eher von den Hardware-Sachen so ein bisschen moderat ausgelegt ist. Das heißt, es wird hier ein 1,2 GHz Dual-Core ARM A7-Prozessor verbaut von der Firma Spreadtum. Die sind eher dafür bekannt, dass sie halt eben so Low-End-Hardware bauen und die dann aber sehr stromsparend sein soll. Und das Gerät kann auch nur bis UMTS. Das heißt, er hat auch kein LTE mit an Bord. Neben dem Prozessor wird das Ganze dann noch unterstützt durch 768 MB RAM. Das ist auch nicht mehr so auf der Höhe der Zeit, aber entspricht so etwa den Daten von so einem 2011er Spitzengerät. Und intern gibt's 4 GB Speicher. Das ist auch gerade mal wenig, weil das System selber schon 2 GB etwa verbraucht. Das heißt, man hat da ein bisschen was über 2 GB an Speicher noch frei für seine eigenen Daten, kann aber den Speicher glücklicherweise mit einer Micro-SD-Karte aufrüsten mit bis zu 64 GB Speicher. Ansonsten ist das Gerät oder das Einzige, was so ein bisschen hervorsticht und nicht zu so einem 2011er Spitzenklassenmodell passt, ist die Kamera. Denn das ist nur eine 3,1-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Ja, ihr habt richtig gehört, 3,1-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Und das ist irgendwie nicht so der Bringer. Und es hat auch noch keinen Autofokus. Also das ist auch noch, es ist jetzt quasi kein Fixed-Fokus, sondern es ist dieses EDOF oder dieses Always-In-Fokus. Das heißt, man hat dann, glaube ich, ab 40 cm Bildabstand und bis halt zur Unendlichkeit ein scharfes Bild. Aber alles, was näher dran geht, ist schon ein bisschen unscharf. Und Texte abfotografieren oder sowas möchte man damit auch nicht wirklich. Es gibt aber einen Blitz, einen LED-Blitz dazu, sodass man auch bei dunkleren im inneren Aufnahmen oder bei dunkleren Tageslichtverhältnissen dann auf jeden Fall auch mit einem Blitz dann irgendwelche Fotos noch schießen kann. Und vorne ist dann noch eine VGA-Kamera drauf, wofür die ist, weiß ich allerdings nicht, weil außer ja, Selfies damit zu schießen, kann man die momentan auch gar nicht irgendwie benutzen richtig. Ansonsten ist noch WLAN natürlich, B, G und N Standard mit dabei, 2,4 GHz nur, Bluetooth 4.1 und Wi-Fi Direct wird unterstützt, das heißt das direkte Verbinden von Wi-Fi-Geräten, zum beispielsweise Datenaustausch oder sowas. Oder was auch sehr gut funktioniert ist, wenn man Fernseher hat oder sowas, kann man da einfach sein Media-File einfach auf den Fernseher schieben. Das funktioniert auch gut. GPS ist mit dabei, RGPS wird auch unterstützt. Es gibt eine Batterie mit 1500 mAh. Und ja, das sind, glaube ich, so die größten Specs. Okay, FM-Radio geht auch noch. Das heißt, wenn man seinen Kopfhörer anschließt, dann hat man auch die Möglichkeit, Radio zu hören. Also ganz normal UKW-Radio. So, ich glaube, aber das sind so alle möglichen Specs zum Gerät selber.
Das Gerät hatte ja einen relativ schwierigen Marktstart in Indien. A, wie bereits gesagt, durch diese Spezifikationen, die jetzt nicht unbedingt im High-End-Markt zu suchen sind, aber B, auch wegen mangelnden Apps. Wie schaut es denn da aus? Ist das inzwischen besser oder ist da immer noch ein relativ bescheidener Umfang vorhanden, was installierbare Applikationen angeht?
Also das ist natürlich aus zweierlei Gesichtspunkten erstmal interessant, weil erstmal war es ein Heidenaufwand, überhaupt in den Store reinzukommen, hier aus Deutschland heraus, weil sie tatsächlich einen Geoblocker drin haben für den Store. Das heißt, wenn man mit einer deutschen IP versucht, auf den Store zuzugreifen wird, kommt einfach nur eine Pop-up-Meldung hoch, auch auf dem nativen Store, auf dem Gerät selber, dass halt eben das Land nicht unterstützt wird. Also dieser Store ist in deinem Land nicht verfügbar quasi. Aber ich lasse mich nicht lumpen lassen, habe mir dann gedacht, okay, nimmst du dir ein VPN mit einer indischen IP und versuchst es dann. Und dann hat es auch wirklich geklappt. Ich musste dann nur einmal kurz das ganze Phone nochmal resetten, weil er sich irgendwie die IP gemerkt hat. Oder noch schlimmer, wenn man da eine deutsche SIM-Karte reinpackt, dann wird eben die für immer dort irgendwo abgespeichert und dann muss man das Phone erstmal komplett resetten, damit halt diese Geolog-Daten weg sind und dann kann man auf diesen Store zugreifen und der Store ist leer. Also der ist erschreckend leer, würde ich fast schon sagen. Da sieht man richtig, dass Samsung also überhaupt nichts gemacht hat, um irgendwie Entwickler anzulocken, weil man findet natürlich ein paar auch für den indischen Markt spezifische Applikationen, aber die sind meistens auch schon vorinstalliert auf dem Gerät. Und ansonsten Spiele. Spiele gibt's also eine Menge, da ist der Store richtig voll von, aber ansonsten in Sachen Apps, da findet man also fast gar nichts. Die bekanntesten Apps, die ich gefunden habe, die mir was sagen, sind einmal WhatsApp und Opera. Beide in einer etwas älteren Version. Bei WhatsApp ist es sehr interessant, das ist nämlich eine Android-Version. Das heißt, wenn man das WhatsApp installiert und dann das erste Mal ausführen möchte, kommt dann eine Meldung hoch, ja, sie brauchen den Android-Kompatibilitätslayer, damit sie das Ganze auch ausführen können. Und ja, dann wird man wieder in den Store geleitet und kann dann dieses ACL runterladen. Das ist jetzt ein anderes ACL als bei Jolla oder bei Selfish OS, weil das kommt von Open Mobile oder der Open Mobile Corporation oder Association oder sowas, also nur einer anderen Firma. Die sind eigentlich dafür bekannt, dass sie dieses ACL oder Open ACL schon mal für WebOS rausgegeben haben. Vor, lasst mich nicht lügen, ich glaube 2 Jahren oder sowas haben sie es rausgegeben, also gar nicht mal so lange her. Und das war so ein bisschen lahm, weil das für WebOS dann nur Android 2.3 oder sowas simulieren konnte. Hier auf dem Samsung Z1 konnte ich das, ich konnte nur WhatsApp testen, weil das ist die einzige Applikation, die ACL unterstützt und man kann auch nicht irgendwie APKs oder sowas sideloaden und dann mit ACL ausführen, sondern man muss irgendwie diese Applikation mit ACL bundeln, damit das dann funktioniert. Und ja, das ging aber dann. Also WhatsApp, ich bin ja leider gebannt bei WhatsApp, deshalb habe ich da jetzt keine Möglichkeit gehabt, da irgendwie zu chatten oder sowas, aber zumindest dieser Einrichtungsdialog oder sowas, der hat funktioniert, aber es ist, glaube ich, immer noch ein Android 2.3, was da simuliert wird. Das sieht man oder das merkt man, wenn man da an diese Eingabeboxen reinklickt, dann kommt dann so eine Android-Tastatur hoch und die scheint von 2.3 zu sein. Ansonsten Opera Mini ist installiert oder nur Opera heißt es, aber wenn man in die About-Box reingeht, sieht man, ist ein Opera Mini. Ist eine sehr kleine Applikation. Und ist, glaube ich, auch eine etwas ältere Applikation. Ich glaube, Version 7.1 oder sowas ist auch schon was älter. Aber sehr, sehr klein. Also ich glaube, paar Kilobyte nur groß ist diese Applikation. Und ist natürlich auch nützlich, wenn man da auch mit, wenn man Webseiten ansurfen möchte, dann ein bisschen Traffic sparen kann, indem man einfach wenig Speicher verbraucht, weil das Ganze über diesen Opera Compressed Server dann läuft. Das ist so die App-Geschichte. Ich habe jetzt eine Sache noch vergessen, die mir eingefallen ist zu der Hardware selber, die das ganze Gerät, glaube ich, für 80 Euro dann doch recht interessant macht. Nämlich, es hat Dual-SIM. Das heißt, man kann 2 SIM-Karten reinpacken. Und ich glaube, das ist in dieser Preislage 80 Euro dann doch schon ordentlich. Wobei nicht beide SIM-Karten dann gleichzeitig im 3G-Netz betrieben werden können, sondern nur eine im 3G-Netz und die andere dann im 2G-Netz erreichbar ist quasi. Das heißt, man muss nicht umschalten, um erreichbar zu sein, sondern sind wirklich beide erreichbar, nur die eine Karte dann im 2G-Netz und die andere dann nur im UMTS-Netz. Es ist ein Kombi-Anschluss, das heißt, man kann da ganz normale Micro-SIM-Karten reinpacken oder auch die Mini-SIM-Karten reinpacken, also die ganz alten SIM-Karten, die normalen SIM-Karten, sagen wir mal, in der normalen Größe und halt eben die Micro-SIM-Karten, die passen dort rein. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen zur App-Auswahl und zur Hardware. Ansonsten, was kann man zur Hardware sonst sagen? Das Gerät ist, es wirkt höherwertig, als es in Wirklichkeit ist, weil es eigentlich im Grunde genommen komplettes Plastik ist. Aber es hat so einen, ja, also in Metallfarben einen Rahmen. Und das wirkt dann so ein bisschen höherwertig. Das ist jetzt in dem Fall bei meiner weinroten Version ein bisschen was goldig gemacht, also in Gold so ein bisschen und wirkt halt wie so Alu oder sowas, aber es ist wirklich Plastik. Also da ist kein Aluminium drum, sondern das ist wirklich Plastik. Wirkt aber dadurch ein bisschen was höherwertiger und man findet diesen Rahmen oder diese Ankündigung auch um das, um die Kamera und auch um den Home-Button. So ein bisschen. Da kommen wir, glaube ich, zu einer weiteren Besonderheit. Das Gerät sieht, wenn man es von vorne aussieht, wie so ein typisch ansieht, wie so ein typisches Samsung-Gerät von auch 2011, also ja, Galaxy S2. Das erinnert mich so ein bisschen an das Galaxy S2. Das hatte halt eben auch so einen Home-Button in der Mitte, so einen physischen. Vielleicht nicht ganz so viereckig, wie das hier der Fall ist, oder quadratisch, wie es hier der Fall ist. Und eben auch kapazitive Knöpfe links und rechts, eine Menütaste und eine Zurücktaste. Und das ist hier in dem Fall auch so. Ja, auf der linken Seite haben wir dann die Lautstärke-Wippe. Es hat so ein bisschen Spiel. Also man merkt so, wenn man mit dem Finger hoch und runter streicht, also nicht wie man es eigentlich sollte, um die Lautstärke-Wippe zu bewegen, sondern einfach quer, dann merkt man, dass die sich so ein bisschen bewegt, aber das fällt nicht negativ auf bei der normalen Bedienung, sondern da hat man einen klaren Druckpunkt und die wackelt auch nicht hin und her oder sowas. Das gleiche gilt auch für die Power-Taste, die auf der gegenüberliegenden Seite ist. Also die befindet sich nicht oben, sondern bei diesem 4-Zöller dann wirklich rechts am Gehäuse ist. In Ordnung, aber ich erwische mich, dass ich doch versuche, oben drauf zu tippen, weil man halt eben bei dem Vierzeller wirklich ohne Probleme auch oben rankommt eigentlich. Und oben ist einfach nur der Kopfhörerausgang bzw. Headset-Eingang. Und unten dann Micro-USB zum Aufladen des Gerätes oder zum Anschließen am PC.
Ich würde noch mal kurz gern auf diese Android-Fähigkeit eingehen wollen. Und zwar hast du ja auch gesagt, möglich wird das ja eigentlich nur durch diese Open Mobile ACL-Technologie. Da hatte auch, ich, bei meinen Recherchen hatte ich auch gesehen, dass die Webseite Tizen Experts das in dem Sinne auch vorschlägt. Samsung selber wirbt damit gar nicht, also da gibt es auch keine Informationen zu. Geht es wirklich nur mit dieser ACL oder ist irgendwie absehbar, dass man dennoch irgendwie andere Android-Applikationen, sei es APK oder andere Dateiformate, installieren kann?
Also momentan sieht es halt wirklich so aus, dass nur eben WhatsApp aus dem Store ACL benutzt. Ich habe keine andere App gefunden, die irgendwie das ACL benutzt. Und es gibt auch keine Möglichkeiten, eine APK-Datei einfach runterzuladen und die wird nicht erkannt. Also man kann draufklicken, es passiert nichts, wenn man sie runtergeladen hat. Die wird also auch nicht installiert. Ich vermute sehr stark, dass irgendwie das Ganze gebundelt ist. Also entweder über Zertifikate, kommen wir vielleicht nachher nochmal drüber zu reden, wenn es um die Entwicklung auf dem Gerät und so weiter geht. Aber entweder über Zertifikate oder tatsächlich, dass dieses WhatsApp so ein bisschen gepatcht ist, wie es damals als BlackBerry die ersten Android-Kompatibilitätsschichten vorgestellt hat, wo dann eben da keine APK wirklich installiert worden ist, sondern halt so ein anderes Format, das dann die Android-Binaries mitliefert, aber dann noch so eine kleine Library irgendwie mit dabei hat, die halt eben dann auf dieses ACL basiert. Oder das ACL benötigt in dem Fall, um wirklich als Abhängigkeit dann WhatsApp auszuführen. Also da gibt es auch von Seiten Samsungs nichts und auf dem System selber kann man da auch nicht großartig viel sehen. Im Store selber merkt man auch den Unterschied nicht. Wenn man sich WhatsApp anklickt oder sowas, kriegt man nicht irgendwie einen Hinweis, dass es eine Android-App ist oder sowas, sondern man merkt es tatsächlich erst, wenn man es ausführen möchte und dann es beim ersten Mal natürlich dann fragt, oder sagt, es muss ACL haben, damit es ausgeführt werden kann. Und wenn man es halt normal ausführt, kommt ein kurzer Splash-Screen, dass ACL jetzt gestartet wird. Und nach ein paar Sekunden startet dann WhatsApp selber. Was mich überrascht hat, ist, dass es zumindest nicht so langsam oder verzögernd aussieht wie bei WebOS, das noch der Fall war. Da gab es ja auch diese von Open Mobile, diese ACL-Geschichte. Da hat man wirklich gemerkt, dass das richtig träge wirkt und richtig langsam ist, obwohl das WebOS-Gerät, worauf ich das getestet habe, das ist das HP Touchpad gewesen, eine viel bessere Hardware hat als jetzt das Tizen-Gerät selber. Also man merkt schon, dass da Optimierungen durchgeführt worden sind, aber ich schätze mal, dass wir in Zukunft wahrscheinlich zumindest nicht diese Version von OpenACL sehen werden, weil Android 2.3, das ist, glaube ich, als Kompatibilitätsschicht nicht mehr aktuell.
Gut, also wirklich so nativ Android oder so ist es eigentlich nicht. Also das ist kein Android-Abklatsch oder ähnliches.
Nee, also das ist das Tizen-System selber ist ein ganz normales GNU-Linux-System. Das heißt, es läuft da wirklich ein Linux-System. Man kennt es vielleicht auch schon von Migo. Das war so ein bisschen der Vorvorgänger des Tizen-Systems. Also Vorvorgänger, das heißt, Intel arbeitet jetzt zusammen mit Samsung. Vorher hat Intel mit Nokia gearbeitet an Migo. Und Migo wurde aufgegeben. Und deshalb hat sich Intel gesagt, okay, dann arbeiten wir zusammen mit Samsung. Und es ist sogar ein Projekt der Linux Foundation, das Tizen-System, wird also da auch aktiv gefördert. Und es läuft wirklich ein normales GNU-Linux-System, wie man es auf dem Desktop-System her kennt, also auch mit einem Xorg-Server beispielsweise, der da im Hintergrund läuft, einer Bash-Shell, die da im Hintergrund zu laufen scheint, und eben Pulse Audio, G-Streamer. Und ich glaube, hier ist allerdings noch kein Systemd mit dabei, sondern hier läuft ein normales Init-System, SysVInit. Bin mir aber da nicht ganz sicher, weil man so richtig reinschauen kann, also nicht so richtig reinschauen kann in das Gerät, was dann da alles wirklich läuft. Ansonsten ist es wirklich, es ist kein Android. Es sieht aber teilweise so aus wie Android. Und zumindest ähnelt das an die Android-Oberflächen TouchWiz, die man von Samsung sehr kennt, im Grunde genommen.
Wir haben jetzt ein bisschen was über Hardware gehört und jetzt auch über die Software, die darauf installierbar ist, in Form von Apps. Hast du noch was zu diesen Punkten? Ansonsten würde ich sagen, können wir direkt mal über das Tizen OS selber sprechen, was ja aus Migo hervorging.
Ja, also eine Sache möchte ich doch durchaus noch erwähnen, so als Abschlussfazit zu dem Gerät selber mit dem System. Man muss sagen, dafür, dass das Gerät wirklich mit Specs von 2011 so ein bisschen ausgeliefert wird und ich eigentlich auch nicht viel erwartet habe, wenn ich das mal so vergleiche mit dem ersten Firefox OS Phone, was für den gleichen Preis rauskam und was katastrophal war, weil da war ja teilweise wurde ja Wi-Fi gekillt oder was, weil da einfach zu wenig Arbeitsspeicher drin war. Und man hat richtig gemerkt, dass das System nicht optimiert war auf die Hardware. Das ist in dem Fall komplett anders. Also das ist wirklich, es läuft rund, es läuft flüssig, das OS ist richtig gut auf das Gerät angepasst. Das heißt, ich habe keine Hänger feststellen können beim Wechseln von Applikationen beispielsweise, die teilweise auch im Multitasking-Mode sind. Das heißt, man kriegt zwar so eine normale App-Liste wie bei Android, man weiß nicht, welche Applikation jetzt wirklich im Hintergrund läuft, aber solche Sachen wie beispielsweise einen Musikplayer im Hintergrund laufen lassen und zum Webbrowser wechseln und weiter surfen, dann hört man die Musik weiter im Hintergrund spielen. Solche Geschichten sind also schon mit drin und es gibt halt auch wenn man den Developer-Modus anmacht, was man auch machen kann, wenn man in die Telefon-App reingeht, Sternchen-Raute, Tizen-Raute, und dann hat man die Möglichkeit, den Developer-Modus anzumachen. Da kann man auch sehen, dass es automatisch halt eben auch Apps im Hintergrund einfriert bzw. killt. Die erscheinen dann weiterhin auf der App-Liste, sind aber dann im Hintergrund nicht mehr ausgeführt, sondern werden dann einfach neu gestartet. Ansonsten kann man sagen, also das Arbeiten, auch das Browsen, das Surfen, das Videos anschauen, Musik hören und sowas, das läuft alles flüssig. Da gibt es keine Ruckler, keine Hänger. Sogar im Browser habe ich gemerkt, dass das Scrollen flüssiger geht als bei meinem Jolla beispielsweise. Das heißt, da haben sie richtig gut optimiert. Es gibt zwar nicht Checkerboarding-Effekt, sondern so Effekte, wo halt eben die Webseite nachlädt. Also man scrollt sehr schnell und dann hat man erstmal einen weißen Bildschirm und dann erscheint der Text. Nach einer kurzen Zeit, wenn man wirklich durch große Pages scrollt, weil groß ist, dass das alles dort passt. Aber es passt sich auch gut. Das heißt, wenn man viel hoch und runter scrollt, dann wird wirklich auch komplett die komplette Seite dann in den Arbeitsspeicher geladen. Dafür wird vielleicht mal eine App im Hintergrund gekillt. Aber es ist bisher noch nicht passiert, dass mir zum Beispiel der Musikplayer im Hintergrund gekillt worden ist. Also da ist es schon so intelligent und so optimiert auf die Hardware, dass es wirklich flüssig und gut läuft. Und das muss man wirklich sagen, das ist fast Meilen, das ist fast Generationen, das ist fast galaxienweit entfernt von dem allerersten Firefox OS-Phone, von der User Experience. Das ist wirklich, es fühlt sich nicht an wie so ein billig 80-Euro-Phone, sondern es fühlt sich wirklich an wie so ein Phone von vor 2-3 Jahren, was vielleicht ein bisschen was langsamer ist beim Surfen oder sowas, beim Seitenladen, aber was durchaus nicht so ist, dass man sich aufregt oder dass man wütend wird, weil das Gerät einfach nicht lädt oder weil es halt irgendwie nicht funktioniert oder nicht rund läuft oder nicht flüssig läuft. Das Gleiche gilt auch für Texteingabe oder sowas. Also die Tastatur reagiert auch sehr flott und schnell und man vertippt sich auch interessanterweise auf dem kleineren Screen nicht so häufig. Zumindest hatte ich das Problem nicht. Und ja, also ich kann einfach nur sagen, das ist wirklich gut auf diese Hardware abgestimmt und wenn man das so als Gerät selber sieht und für die Funktionen, die es mitliefert, würde ich sagen, 2 Daumen nach oben. Also dafür gibt es überhaupt keine Probleme für diesen Preis Dual-SIM auszuliefern. Die Kamera ist so das einzige Manko, wo ich sagen würde, okay, da hätte vielleicht eine 5-Megapixel-Kamera ein bisschen was besser getan, auch wenn sie nur EDOF, also dieses Always-In-Focus hat und kein Autofokus, wären 5 Megapixel schon besser gewesen. Aber von der Hardware her und der Optimierung des OSs an die Hardware kann man nichts Negatives sagen.
Also Hardware und Betriebssystem hui und die Softwareauswahl fui.
Ja, also die Softwareauswahl, die vorinstalliert ist, die Programme funktionieren. Da hat man keine Probleme, aber das, was im App Store ist, da ist also Wüste. Also da hat man selbst mit einem uralten WebOS-Phone hat man mehr Softwareauswahl oder selbst mit einem Nokia Symbian hat man, glaube ich, mehr Softwareauswahl als hier mit dem Samsung. Und ja gut, es kann sich ändern. Also man muss schauen, ob sich das ändern wird. Ist jetzt das erste Phone und meines Wissens nach hat Samsung auch jetzt nicht große Anstrengungen unternommen, dass Entwickler jetzt auf einmal beispielsweise wie bei BlackBerry, als bevor BlackBerry mit BlackBerry 10 gestartet ist, wurde ja so ein riesen Programmierwettbewerb ausgerufen und dann wurden Programmierer dafür bezahlt, ihre Apps zu portieren. Das hat Samsung alles bisher noch nicht gemacht und das kann noch kommen und dann kann es noch Apps geben. Müssen wir mal schauen. Ansonsten von der App-Auswahl von den nativen Apps, die da laufen, die sind alle super in Ordnung. Dann gibt's auch Links zu Webseiten einfach nur, da werden die also per Webbrowser einfach nur geöffnet, sogenannte Web-Apps, wie man es vom Firefox OS Phone her kennt. Aber was ich toll finde, ist halt, dass man wirklich im Vergleich zum Firefox OS Gerät dann auch ohne Internet Programme ausführen kann, ohne dass man irgendwie Internetverbindung braucht. Das ist beim Firefox OS Gerät nicht immer so der Fall. Und das hat zumindest den Vorteil von den paar Apps, die es dann in dem App Store gibt, dass man die auch offline nutzen kann.
Gut, dann lass uns doch ein bisschen über Tizen OS selber sprechen. Du hast ja gesagt, es fühlt sich an wie ein richtiges Linux. Es ist eigentlich auch ein richtiges Linux mit einem Inet-System, mit einer Bash, mit einem Xorg-Server. Wie glücklich kann ich als Linux-Nerd damit werden?
Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Damit erschlägst du quasi alles, nämlich dein komplettes Argument ist, dass das eigentlich dafür nicht gedacht ist, das Gerät oder das System selber, zumindest auf dem Gerät das System selber nicht, weil es ist komplett alles abgeschottet und dicht gemacht. Also es ist sowas von abgeschottet, sowas habe ich bisher kaum gesehen bei einem Smartphone. Ich glaube, das Einzige, wo ich das auch noch so abgeschottet gesehen habe, ist iOS. Das heißt, da wirst du nicht glücklich mit. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe ja schon erwähnt, man kann den Developer-Modus anmachen, indem man da einfach in die Telefon-App einen Code eingibt. Und dann hat man die Möglichkeit, per USB das Gerät anzuschließen. Und dann gibt es in dem Tizen SDK ein sogenanntes SDB-Tool. Erinnert an ADB, was man von Android her kennt. Soll auch die gleiche Funktionalität beinhalten, aber mir ist es bisher nur gelungen, da in eine Shell reinzukommen, aber nicht als Root, sondern nur als stinknormaler Nutzer. Und dann kann man wirklich im Grunde von dem System sehr, sehr wenig sehen, sondern man kann im Grunde nur auf die eigenen Daten zugreifen, die man, also Fotos und Videos oder Musikdateien, die man da irgendwie rumliegen hat. Man kann aber nicht in das System eingreifen. Man kann teilweise gar nicht mal in Verzeichnisse reingehen, um sich Konfigurationsdateien anzuschauen. Also wäre schön, wenn man das wenigstens könnte, aber das kann man auch nicht. Also das ist auch alles, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber wenn man da ein LS ausführt, kriegt man zum Beispiel für ein Verzeichnis das D angezeigt und der Rest sind alles Fragezeichen. Das heißt, ich vermute, da ist irgendeine Verschlüsselung, die da verwendet wird oder irgendein spezielles Dateisystem, Overlay, was drüber gelegt wird, dass man da als normaler Nutzer gar nicht zugreifen kann auf den ganzen Kram. Und ja, man wird damit nicht glücklich, das kann ich jetzt schon sagen. Also mal wie beim Jolla oder bei Ubuntu Phone habe ich es auch gehört, kann man da einfach mal reingehen und eine etc. irgendwie Konfigurationsdateien bearbeiten, wie man es vom Linux-PC gewohnt ist, einen neuen, was weiß ich, DNS eintragen oder sowas. Das geht hier alles nicht. Also da hat man keine Möglichkeit drauf zuzugreifen, das zu ändern. Man kann den Quelltext der Programme teilweise nicht einsehen, obwohl es manchmal vielleicht nur HTML-Web-Apps sind oder sowas. Also damit als Linux-Nerd oder als Linux-Nutzer wird man damit nicht glücklich mit dem Gerät. Mit dem System selber glaube ich schon, weil das SDK beispielsweise ist nicht so abgeschottet. Wenn man das SDK startet, den Emulator dort startet, kann man ganz normal auf das System zugreifen, sich die Konfigurationsdateien anschauen und so weiter und so fort, rumspielen. Aber sobald man das Gerät hat, nee, da ist Schicht im Schacht. Da müssen wir hoffen, dass vielleicht einer sich da mit einem Root irgendwie dann Zugang als Root dann da verschafft oder irgendwie versucht, das System zu knacken. Aber das sieht momentan sehr, sehr abgeschottet aus. Und ich habe bisher, ich habe mich auch umgeschaut und auch mit den Entwicklern, von den Entwicklern gehört. Also kennen vielleicht den der ein oder andere Rasterman, arbeitet für Samsung, ist auch der Entwickler von Enlightenment und arbeitet maßgeblich, glaube ich, bei Samsung für EFL, also die Enlightenment Foundation Libraries, die Grundlage der nativen Apps auf dem Tizen OS sind. Und der hat, glaube ich, im IRC gesagt, das ist abgeschottet wie iOS und das ist mit Absicht so abgeschottet wie iOS. Und das, glaube ich, sagt schon alles, was so Samsungs Firmenpolitik in Richtung eben Tizen-Geräte dann ist.
Diese Abschottung betrifft aber dann nur die Geräte selber, nicht das OS selber, was ja von der Linux Foundation mitgetragen wird.
Nee, also das OS selber, wenn, wie gesagt, wenn du das Samsung Tizen SDK dir runterlädst, da hast du die Möglichkeit, im Emulator rumzuspielen und alles Mögliche anzupassen, Konfigurationen zu ändern und so weiter und so fort. Da macht's auch Sinn, weil du willst ja auch, wenn du Software entwickelst, die Software auch ausführen können, debuggen können und so weiter und so fort. Das ist vielleicht auch so ein weiteres großes Manko, wenn wir mal bei den Entwicklersachen bleiben. Normalerweise will ja so ein Entwickler auf einem richtigen Gerät entwickeln. Das ist bei dem Samsung Z1 fast, also ich würde nicht sagen unmöglich, aber das ist schon, das hat Samsung einem schon wirklich Steine in den Weg gelegt, weil man muss da, man kann da nicht einfach irgendwie das Samsung-Gerät dort in das SDK mit einbinden und dann einfach eine Binary rüberkopieren oder auf dem Gerät kompilieren lassen oder installieren lassen, sondern das geht über Zertifikate. Man muss also quasi bei Samsung erst einmal beantragen, dass man ein Zertifikat bekommt für das Gerät und dann muss man wahrscheinlich auch noch die Nummer des Gerätes, also irgendeine E-Mail, glaube ich, Nummer oder irgendwas muss man da übermitteln, damit man ein Zertifikat für das eine Gerät dann bekommt und dann hat man die Möglichkeit, seine eigene Software über das SDK auf sein eigenes Gerät drauf zu packen. Ja, ich glaube, da weiß schon jeder, dass das nichts richtig werden kann und weshalb auch der Store so leer ist, weil das macht ja keiner. Also die meisten Leute entwickeln dann eher für den Emulator, weil da hat man solche Einschränkungen natürlich nicht. Wie sie dann die Sachen aber in den Store bekommen, ist natürlich dann auch ein bisschen was fraglich, wenn sie das noch nicht auf einem echten Gerät irgendwie richtig testen können. Also für mich ist das komplett unverständlich, was Samsung da macht und müsste Samsung sich mal erklären, warum sie das so machen, weil das ist Steine in den Weg legen der Entwickler.
Wie ist es denn allgemein so mit Entwickeln für Tizen OS? Was braucht man? Gibt's neben, du hast ja schon gesagt, dieses SDK, das wird wahrscheinlich ein offizielles SDK sein. Was bräuchte man sonst noch, wenn man sagt, man möchte jetzt für Tizen oder eben speziell auch für das Z1 von Samsung Applikationen entwickeln?
Ja, also das SDK ist im Grunde genommen alles, was man braucht. Wenn man sich das interessanterweise auch das SDK so ein bisschen auch hanepiepen, wie ich finde, wenn man sich das SDK runterlädt, da lädt man sich nicht das komplette erst einmal runter, sondern so einen kleinen Installer. Der kleine Installer braucht Java. Und er kann natürlich nicht mit OpenJDK oder OpenJRE laufen, sondern man muss wirklich das Sun Java installieren, das proprietäre Java in der aktuellsten Version. Es gibt auch nur, glaube ich, für Linux, wenn man auch unter Linux entwickeln möchte, glaube ich, nur eine Version für Ubuntu. Die lässt sich sicherlich auch auf Arch Linux ausführen, aber so Sachen auf Debian Stable beispielsweise oder sowas, da ist einfach, sind die Bibliotheken zu alt, um das ausführen zu können. Und ich glaube, Probleme gibt es auch bei OpenSUSE und Fedora, bin mir nicht ganz sicher. Also ein Ubuntu wird da vorausgesetzt für, damit das funktioniert. Und dann das SDK selber, glaube ich, wird als IDE, wird dort Eclipse ausgeliefert, soweit ich das gesehen habe. Und ein paar Zusatztools, also SDB habe ich ja erwähnt, also dieses ADB-Clone von Samsung, das wird mitgeliefert und Dokumentation wird auch mitgeliefert. Es gibt die Möglichkeit, HTML-Anwendungen zu entwickeln, aber auch die Möglichkeit, mit den EFL-Entwicklungen, also Enlightenment Foundation Library Tools, dann in C zu entwickeln. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ich glaube, es ist noch nicht für das Tizen 2.3 verfügbar. Es soll dann so eine QML, also JavaScript-ähnliche Sprache, deskriptive Sprache für die Entwicklung von Oberflächen geben, aber das wird wahrscheinlich erst mit Tizen 3.0 dann realisiert werden und ich glaube, das ist noch nicht im SDK drin.
Welches dann auch fürs Z1 kommen wird? Version 3.0?
Da bin ich mir komplett unsicher, weiß ich nicht. Also ich kann schon sagen, dass Samsung das nicht direkt komplett aufgegeben hat, das Z1 softwaretechnisch, wie es beim ersten Firefox von ZTE der Fall war, was ja, als es schon geschippt wurde, im Grunde genommen out of date war. Hier bei dem Samsung Z1 habe ich schon zwei Updates bekommen, nachdem ich es bekommen habe. Davor wurden aber auch schon zwei Updates rausgegeben. Das heißt, insgesamt vier Updates hat Samsung schon für das Z1 rausgegeben, soweit ich weiß. Waren jetzt nur ein paar Megabytes, die sie da als Update rausgeschossen haben. Ich gehe mal davon aus, sie haben da einfach ein paar native Apps oder ein paar native Programme einfach geupdatet, damit sie kleine Fehlerchen ausbügeln. Es stand auch kein Changelog dran, das auch so ein bisschen mich verwundert hat, aber naja, zumindest over the air wurde das ausgeliefert und man musste keine SIM-Karte oder sowas drin haben, war auch kein Geolog für diese Updates drin, sodass man das ganz einfach installieren konnte. Ich bin mir also nicht sicher, ob da jetzt Tizen 3.0 noch lauffähig sein wird. Es wird aber so sein, dass Tizen 2.3 wahrscheinlich weiterhin unterstützt wird für eben dieses Z1-Gerät. Sieht ja jetzt auch so aus, dass sie sich jetzt nicht so schlecht verkauft haben. Also es sind jetzt letzten Stand, den ich gelesen habe, 120.000 Geräte insgesamt verkauft worden. Das macht also Indien plus Bangladesch zusammen, wo es halt eben verkauft wurde. Es sollen jetzt noch neue Märkte mit dem Samsung Z1 erschlossen werden. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche Länder, aber noch ein paar andere Schwellenländer sollen damit erschlossen werden. Und es ist auch schon die Rede von einem Z2. Und ich bin mir relativ sicher, dass es auch noch auf Tizen 2.3 laufen wird und noch nicht Tizen 3.0 besitzen wird. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Samsung weiterhin Tizen 2.3.1, 2.3.2 und so weiter ausliefern wird, mit etwas größeren Updates, gerade auch Sicherheitsupdates und sowas ausliefern wird. Weil Samsung im Grunde genommen der einzige Hersteller ist, der jetzt wirklich Tizen-Geräte auf den Markt bringt. Und sie haben bisher nur ein Gerät, deshalb ist, glaube ich, das Updaten kein großes Problem. Und es kommt alles aus einer Hand. Also das Android-Problem, dass man halt irgendwie einen Hersteller hat, der eine Hardware mit Android rausgibt und den Hersteller Google oder die Open-Source-Community hat, die Android herstellt, hat man hier nicht, sondern hier ist wirklich Samsung direkt am OS beteiligt. Und ja, das dürfte also mit Updates kein größeres Problem werden. Ich glaube, was wir noch so ein bisschen besprechen können, ist das System selber so ein bisschen, auch von der Oberfläche her und wie es aussieht. Und da möchte ich vielleicht auch mal drauf zu sprechen kommen, dass es eigentlich nicht Tizen heißen sollte, sondern Tizen, weil es kommt eher daher wie Eiche rustikal. Das heißt, so richtig altertümlich, richtig antik teilweise daher. Man hat versucht, das so ein bisschen zu vertuschen oder zu kaschieren, indem man dem halt runde Icons spendiert hat, indem man halt auch so ein Material-ähnliches Design oder zumindest ein Flat-Design dort dem Gerät so spendiert hat. Aber wenn man das bedient, dann merkt man schon, es wird eben fast nur durch Knöpfe bedient. Also man muss Knöpfe drücken. Entweder ist es der Home-Button selber, der ein physikalischer Knopf ist, oder die zwei kapazitiven Knöpfe, Menü-Taste oder Zurück-Taste. Oder halt eben Knöpfe, die auf dem User-Interface irgendwie gezeichnet werden. Da kann man dann halt draufklicken, um dann bestimmte Aktionen durchzuführen. Also alles in allem ist das halt alles, ja, so ein bisschen antik. Vor allen Dingen, was erwartet man, wenn man in der Liste zum Beispiel länger auf einen Eintrag hält? Da erwartet man normalerweise, dass ein Kontextmenü aufpoppt. Das ist in dem Fall nicht der Fall, sondern man muss tatsächlich die Menütaste drücken, um das Kontextmenü aufzurufen. Beispielsweise kann man das im Dateimanager machen und dann muss man auf Copy drücken, wenn man was kopieren möchte beispielsweise. Und dann kriegt man eine Checkbox und dann hat man die Möglichkeit, die Dateien auszuwählen, die man kopieren möchte. Das ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Android 2.3 oder sowas, an solche Zeiten. Und auch, glaube ich, das Samsung Galaxy S2 war ja so eins, das dann noch so eine Menütaste hat. Aber diese Menütasten sind ja verschwunden mittlerweile von den Android-Geräten. Das heißt, das wirkt alles so ein bisschen altertümlich. Ja, was man sonst noch sagen kann, der Browser. Also Browser hat interessante Features, die sich eignen beispielsweise für Datensparsamkeit. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, einen Low-Data-Modus anzumachen. Dann wird halt versucht, irgendwie so wenig Datentraffic zu erzeugen wie möglich. Ich habe nicht ganz genau getestet, es steht auch nirgendwo. Ich glaube, das Feature war aber auch initial gar nicht dabei, sondern es kam mit einem Update dazu. Ich glaube, da werden einfach die Bilder komprimiert und Webseiten vielleicht auch ein bisschen was komprimiert, um halt weniger Datentraffic zu erzeugen. Das, was aber schon von Anfang an dabei war, war die Möglichkeit, einfach Webseiten sich, wenn man sich eine Webseite anzeigt, morgens früh beispielsweise, möchte man irgendwie die neuesten News oder sowas lesen und muss dann aber schnell raus zur Bahn und möchte dann, während man unterwegs ist, dann nicht irgendwie Traffic erzeugen. Hat man die Möglichkeit, ganz einfach zu Hause bei seinem WLAN einfach zu sagen, okay, diese Webseite abspeichern, dann wird die Webseite komplett runtergeladen und man kann sie dann später, also wenn man offline ist, ganz normal anschauen. Also dieses Offline-Anschauen von Webseiten ist, glaube ich, ein cooles Feature, was mit drin ist.
Was dieses Look and Feel angeht, du hast ja für deinen TechView-Podcast auch ein Video angefertigt.
Genau.
Wo du das wahrscheinlich auch so mal zeigst. Also wer sich das mal angucken will, der sollte dann dein Video sich mal reinziehen, was wir auch noch verlinken werden.
Genau, da stelle ich das ein bisschen was genauer vor. Da kann man sich das in Videoform dann auch noch anschauen. Ja, der Browser besitzt auch noch einen Private Mode oder Secret Mode heißt er hier. Ist also nichts anderes als halt eben der Incognito-Modus bei Chromium oder der private Modus beim Firefox. Also es wird keine Cookies werden abgespeichert, History wird nicht abgespeichert. Der sogenannte Porn-Modus oder Pron-Modus. ansonsten, was gibt's noch für Apps? Spannend fand ich, dass man war ich ein bisschen was überrascht, dass man da relativ viele Konten anlegen kann oder mit relativ vielen Konten sich verbinden kann. Also ganz normal E-Mail-Konten, POP3, IMAP wird unterstützt. Hat, glaube ich, dem Firefox OS auch immer noch was voraus, weil Firefox OS, glaube ich, nur IMAP kann. Naja, egal. Google-Konten werden unterstützt. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, nicht nur seine E-Mails dort einzurichten, sondern Kontakte, Kalender und so weiter und so fort wird alles synchronisiert automatisch. Dropbox kann man direkt einrichten, was ich auch sehr nice finde, weil das dann auch im Dateimanager direkt integriert ist und man die Möglichkeit hat, dann Dateien runterzuladen oder auch hochzuladen. Es gibt einen MS Exchange Support, das heißt, ich habe das noch nicht getestet, aber zumindest wird er dort angezeigt. Das heißt, man kann da, wenn man einen Exchange Server hat oder sowas, damit auch synchronisieren. Und Facebook wird natürlich auch noch unterstützt. Das ist also, da war ich schon überrascht, dass es zumindest Dropbox, Exchange und Facebook gab. Es gibt natürlich das Samsung-eigene Konto noch. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. S irgendwas. Also Samsung hatte auch so einen eigenen Cloud-Dienst, ähnlich wie Google, wo alles Mögliche synchronisiert wird. Das kann man dort auch einrichten und man muss oder man wird aufgefordert, beim ersten Start das auch einzurichten. Das heißt, für die Leute, die jetzt sich umschauen nach alternativen Smartphone-Systemen, so ein Jolla oder so ein Ubuntu-Phone, wo man das nicht machen muss, wo man seine privaten Daten nicht weitergeben muss, zumindest seine E-Mail oder sowas, E-Mail-Daten oder sowas, da ist Samsung halt eben wie Google. Also da tut sich überhaupt nichts in dem Sinne, dass hier Privatsphäre ultramäßig geschützt wird, sondern das ist halt auch eher so, dass man dann so einem geschlossenen Ökosystem dann arbeitet. Ja, ansonsten die nativen Apps, der Musikplayer unterstützt halt neben Alben, Interpreten, Songs und Playlisten, was man normalerweise kennt, auch das Durchbrowsen von Ordnern. Das ist vielleicht eine Besonderheit, also dass man da auch durch Ordner klicken kann und durch die eigene Infrastruktur oder die eigene Struktur an Ordnern. Ein Equalizer ist mit eingebaut, das fand ich richtig geil. Das heißt, man hat da wirklich die Möglichkeit, Profile anzulegen oder auch zwischen vorgefertigten Profilen umzustellen. Teilweise benötigen einige Profile natürlich ein Headset, also einen Kopfhörer, damit die da ordentlich funktionieren, aber das ist schon mal gar nicht schlecht. Der Speaker, der auf der Rückseite von dem Z1 angebracht ist, direkt neben der Kamera, so ein bisschen ja, ungünstig immer hinten anzubringen, aber ist halt ein Mono-Speaker, der produziert auch recht gute Lautstärke. Die Bässe sind natürlich nicht da, aber man kann das so ein bisschen kaschieren, indem man halt in diesem Equalizer das so ein bisschen umstellt. Dann hat man die Möglichkeit, wirklich da vernünftigen Sound rauszubekommen. Ja, der Videoplayer hat eine sehr interessante Funktion, weil, ja, ich könnte eigentlich mal sagen, als Samsung das erste Mal Tizen vorgestellt hat, das war, glaube ich, auf dem MWC 2014 mit Tizen 2.2, glaube ich, war es. Und als ich jetzt die Oberfläche hier gesehen habe, habe ich mich irgendwie so ein bisschen getrollt gefühlt von Samsung, weil die hatte überhaupt fast gar nichts mehr zu tun mit der Oberfläche, die sie auf dem MWC vorgestellt haben. Also so Widgets, die man frei einfach skalieren kann in der Größe, die man frei irgendwie positionieren kann. All das wurde auf dem MWC 2014 vorgestellt mit zusätzlichen Funktionen auf Widgets, wenn man da rumswiped und so weiter und so fort. Nix, aber auch gar nix ist davon zu sehen hier auf dem Z1. Das Einzige, was übrig geblieben ist, und ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Versehen, ist im Videoplayer, dass es dort einen Button gibt, wo man dieses Video dann rauspoppen lassen kann aus dem Videoplayer und dann, wie man es von den modernen Samsung-Android-Geräten gewohnt ist, dann so ein Floating-Player-Fenster hat, das dann über allen anderen Fenstern schwebt und man dann wirklich so richtig Multitasking machen kann, indem man einfach dann auf den Homescreen zurückgehen kann und dieses schwebende Fensterchen mit dem abspielenden Video bleibt dann weiterhin bestehen und man kann dann in den Browser reinspringen und dort einfach rumsurfen. Das Video spielt dann weiter ab. Man kann sogar das Video in der Größe verändern und natürlich auch pausieren oder zum nächsten Video springen oder eben auch schließen. Das ist also ein Feature, was mich überrascht hat, dass es im Videoplayer mit drin ist. Aber wie gesagt, es könnte auch ein Versehen von Samsung sein, weil alles andere an Features und Funktionen, die sie auf dem MWC 2014 vorgestellt haben zu Tizen, sind hier nicht mehr zu finden. Ja, Dateimanager habe ich auch kurz angesprochen, hat die Anbindung an Dropbox. Man kann Dateien verschieben, kopieren, löschen oder mit anderen teilen. Das geht über Bluetooth, Wi-Fi direkt, auf der Dropbox irgendwas hochladen. Ja, das sind so die Möglichkeiten, Sachen zu teilen. Ja, was habe ich als App noch vergessen? Hier, Maps ist installiert von Nokia, also die Navigationssoftware, oder das heißt eigentlich nur Maps, aber ist ganz klar, dass hier die Hier-Maps verwendet werden von Nokia. Ich habe da noch keine Funktion zum Downloaden gefunden, aber im Menü gibt es einen Menüpunkt, der nennt sich Downloaded Maps, also heruntergeladene Karten. Vielleicht kommt das noch, dass man also Karten sich wirklich runterladen kann und dann hat man vielleicht eine Offline-Navigation auch. Das wäre relativ nett, wie ich finde. Weil das haben, glaube ich, andere Smartphones, glaube nur auf Android, die Android-App hat das. Aber andere Smartphones, die hier Maps derzeit verwenden, haben das nicht. Ja, das sind, glaube ich, so die größten Punkte, die mir aufgefallen sind, was so die Software angeht, die Standardsoftware, die drauf installiert ist. Ich kann auch mal schauen, was da noch so an interessante Software installiert ist. Natürlich ein Kalender kriegt man natürlich auch mit dabei. Die ja synchronisiert sich natürlich auch mit Google oder mit dem Exchange-Server, wenn man das eingerichtet hat. Das ist mit dabei, ein Taschenrechner ist dabei, eine Memo-Funktion ist dabei, eine Uhr mit Stoppuhr und mit Wecker-Funktion ist natürlich mit dabei. Die E-Mail-App, die unterstützt keinen Push, kein IMAP-Idle oder sowas, sondern da muss man wirklich ein Intervall einstellen, wie häufig E-Mails abgeholt werden sollen, abgerufen werden sollen. Ein Voice Recorder ist mit dabei, da kann man vielleicht auch was sagen, dass das Ganze in AAC aufnimmt und auch keine Schwierigkeiten hat, was so Formate angeht. Also AAC wird unterstützt, H.264 wird unterstützt. Das Einzige, wo es Schwierigkeiten gibt, ist WebM und Egal ob VP8 oder VP9, also das wird derzeit noch nicht unterstützt vom System selbst. Ansonsten läuft im Grunde genommen fast jedes Format anstandslos im Media Player. Außer sie sind zu groß. Also abspielen kann man, glaube ich, nur 720p Videos. Also bei 1080p, dann will das Ganze auch nicht. Aber es macht, glaube ich, bei so einem Gerät mit einer Displayauflösung von 480x800 auch keinen Sinn, da 1080p Videos abzuspielen.
Hätte man irgendwie die Möglichkeit, über einen Dateimanager auf ein NAS oder ähnliches im Heimnetzwerk zu kommen?
Nee, also die Möglichkeit gibt's nicht. Da gibt's nur dieses, die Möglichkeit, also auf Dropbox zu gehen oder lokal auf dem Dateisystem rumzusurfen. Aber eine Möglichkeit, da irgendwie entfernten Zugriff auch über SSH oder sowas oder Samba ist halt nicht möglich.
Gut, jetzt haben wir relativ viel über Hardware, über Software, über das OS selber gehört, welches ja übrigens auch auf Fernsehern wohl zum Einsatz kommen soll. Wer dich kennt, der weiß, dass du relativ begeisterter Jolla-Nutzer bist mit Sailfish OS.
Genau.
Wenn du beide vergleichen würdest, wo siehst du Vor- und Nachteile beim jeweiligen OS?
Ja, das ist so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich bei dem Tizen fast keinen Vorteil sehe aktuell. Okay, ich habe ja erwähnt, dass das Scrollen im Browser ist ein bisschen was flüssiger als auf dem Jolla. Na gut, aber das ist der Rest ist im Grunde genommen, also da sehe ich keinen wirklichen Vorteil, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern viel mehr Nachteile für mich persönlich jetzt selber, weil ich eher so offene Systeme mag und auch Systeme mag, wo beispielsweise, wenn ich jetzt auf meinem Jolla, wenn mir mein Event-Screen nicht gefällt oder sowas, dann gibt's da in einem alternativen Store 10.000 Patches für diesen Event-Screen, wo ich dann weitere Widgets oder sowas draufpacken kann, kann ich einfach installieren, dann hat sich die Sache. Oder ich kann es selber patchen, wenn ich möchte, weil ich einfach auf den Quellcode direkt zugreifen kann. Wenn ich sogar ganz crazy bin, kann ich das sogar im Terminal auf dem Jolla selber machen. Wenn ich es nicht von außerhalb machen möchte, per SSH drauf connecten und sowas. Das kann ich alles auf dem Z1 nicht machen. Das Z1 ist einfach so ein geschlossenes Ökosystem. Und es ist halt, wie gesagt, wie halt hier auch von Rusterman gesagt, locked down like iOS. Und das gefällt halt nicht jedem. Und mir gefällt es halt dann auch nicht, dass man da nicht rumfummeln kann, dass man nicht den zum Beispiel den Tizen Store austricksen kann, indem man einfach sagt, weil ich weiß von anderen, die das SDK haben, da kann man eine Konfigurationsdatei einfach, wenn man eine SIM-Karte reinpackt, einfach die Vorwahl ändern von 049 auf die Vorwahl von Indien oder sowas und schon kann man in den Store rein. Das kann man aber auf dem Z1 nicht machen, weil man nicht auf die Konfigurationsdatei zugreifen kann. Und das ist halt so ein bisschen blöd gemacht dann in dem Fall. Und das ist halt so eine Einschränkung, die mir missfällt. Ansonsten würde ich das eher vergleichen wollen, weil ich glaube, man kann auch aktuell das Z1 nicht vergleichen mit vielleicht dem Samsung Z, was ja so ein Prototypenmodell war, was in Russland rausgegeben werden soll, was aber so doch schon oberste Mittelklasse war, damals, als das präsentiert worden ist zur MWC 2014. Das kann man auch nicht vergleichen mit dem Z1 aktuell, weil Samsung hat eine ganze Menge an Software geändert. Ich habe ja gesagt, man fühlt sich so ein bisschen getrollt vom OS, weil all die Features, die angekündigt worden sind auf dem MWC 2014, da nicht zu finden sind. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man einfach das Ganze an die Hardware anpassen musste. Man findet beispielsweise bei dem Task-Switcher, kriegt man keine Vorschaubilder der Anwendungen, die im Hintergrund laufen oder die man im Hintergrund irgendwie ausgeführt hat, sondern nur Icons angezeigt. Das macht man alles, um irgendwie Arbeitsspeicher zu sparen, alles Mögliche irgendwie, um das Gerät flüssig laufen zu lassen. Und ich glaube, das ist dann so ein Kompromiss. Deshalb kann man auch das Z1 sehr schwer mit dem Jolla vergleichen, was fast über 100 Euro mehr kostet als das Z1. Und ich würde das Z1 eher mit dem Firefox OS Phone vergleichen. Und dafür ist es eigentlich auch gemacht. In dem Preissegment ist es angesiedelt und es wird auch in diesen Märkten erstmal nur verkauft. Und dafür macht es eine wirklich gute Figur. Natürlich, jetzt gibt es schon nicht nur die erste Generation von Firefox OS-Geräten, die ja aus meiner Sicht grottig waren, sondern schon eine zweite Generation, die teilweise sogar bessere Hardware bietet als das Z1. Aber das Z1 hat den großen Vorteil und das große Potenzial, würde ich sagen, dass man native Apps auch offline nutzen kann. Das Problem hat man beim Firefox OS, dass man dort halt eben wirklich sehr wenig Apps findet, die offline sich nutzen lassen. Und das ist der große Unterschied. Der andere große Unterschied ist, dass man einfach mit EFL und den Enlightenment-Leuten wirklich Leute hat, die wirklich hier das ganze System richtig optimieren können. Ich habe mal in den Developer-Options nachgeschaut, das ganze System, so flüssig wie es jetzt läuft, läuft alles im Software-Rendering-Modus. Man hat in den Developer-Optionen auch noch die Möglichkeit, auf Hardware-Rendering-Modus umzuschalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Akku irgendwas sparen lässt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch schneller läuft, als es jetzt läuft vom System, von der Flüssigkeit her, kann ich mir das kaum vorstellen. Also man könnte da auch noch 3D-Beschleunigung einschalten. Deshalb würde ich sagen, das ist eher so ein Gerät für die Leute, die wirklich was zum Telefonieren haben wollen, ab und zu im Internet surfen wollen und die mit diesen nativen Apps, die vorinstalliert sind, wirklich auch zurechtkommen und die nicht viel rumexperimentieren wollen. Es ist nichts für Linux-Leute, für den Standard-Linux-Typ, selbst für Android-Leute, die vielleicht mal sich eine Custom-ROM oder sowas installieren wollen. Das kann man alles auf dem Gerät nicht machen. Bei Tizen selber kann man das durchaus machen, aber ich bin mir fest sicher, wenn Samsung jetzt das Gerät, das allererstes Gerät mit Tizen OS rausgibt, dass selbst wenn sie jetzt Spitzenklasse-Geräte rausbringen mit super toller Hardware, dass sie trotzdem das OS dann weiterhin so locked down halten, wie es halt nur geht und dass sie das nicht öffnen werden. Das ist halt Samsungs Firmenpolitik. Und wenn man einen Tizen OS erleben möchte, außerhalb der Samsung-Firmenpolitik, da findet man nichts. Da gibt es halt keinen anderen Hersteller. Intel wäre als einziger Hersteller, der da was noch machen könnte. Aber ansonsten gibt es keinen anderen Hersteller, der an Tizen OS arbeitet, der das machen könnte. Und Samsung hat sich nun mal so entschieden, dass sie das Ganze also sehr geschlossen machen. Und deshalb wird man da wenig Spaß mit haben als ganz normaler Linux-Anwender.
Aber ein, ich sag mal, ein relativ normaler Anwender, also oder ja, ich sag mal, vielleicht auch die ältere Generation, wo jetzt einer sagt, ich will nur telefonieren, bisschen E-Mail abrufen, bisschen Internet surfen und vielleicht mal was in einen Dropbox hochladen, der könnte damit eigentlich ganz gut leben, zumal der Preis von knapp 80 Euro ja relativ günstig ist.
Genau, also da kann ich wirklich nur sagen, dafür ist das ein wirklich gutes Gerät. Es ist ein besseres Gerät als teilweise die Konkurrenz, die auch für 80 Euro verkauft wird, also Firefox OS in der zweiten oder dritten Generation der Geräte. Aus meiner Sicht, auch wenn es weniger Apps im Store gibt, sind die nativen Apps und die ganze User Experience auf dem Gerät selber einfach besser. Also besser als auf dem Firefox OS Gerät. Es läuft schneller, flüssiger und es fühlt sich durchdachter an, auch das System. Es kommt einem auch etwas bekannter vor, weil es halt wie ein Android-Klon fast wirkt von TouchWiz. Und das ist wirklich vielleicht für den einen oder anderen von Vorteil, der sich halt mit Android so ein bisschen auskennt. Was man vielleicht noch ansprechen kann bei dem Tizen-System oder das, was zumindest auf dem Samsung Z1 installiert ist, sind Einstellungsmöglichkeiten. Da gibt es auch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Erinnert auch so ein bisschen was an Android. Sehr schön ist, dass man eigene Themes einstellen kann. Auch Themes, die sich beispielsweise dem Hintergrundbild anpassen. Also da wird einfach das ganze Farbthema ausgetauscht. Und anstatt halt eben alles komplett in Blau, hat man alles in Orange oder sowas. Das kann man alles anpassen. Das geht automatisch. Das kann man aber auch manuell machen, wenn man möchte. Icon-Themes lassen sich auswählen. Da gibt es 3 vorinstalliert. Kann sein, dass es vielleicht in Zukunft auch in dem Store dann mehr gibt, die man auswählen kann. Aber sehr nützlich fand ich, dass es auch eine Privatsphären-Einstellungsmöglichkeit gibt. Da kann man zwar nicht nach Apps sortieren, aber man kann nach angebotenen Diensten sortieren. Beispielsweise kann man dort dann Kontakte anklicken. Und wenn man Kontakte anklickt, kann man die Apps auswählen, die die Möglichkeit haben sollen, auf Kontakte zugreifen zu können. So hat man die Möglichkeit auch beim installierten WhatsApp beispielsweise einfach zu sagen, okay, WhatsApp hat jetzt keine Rechte, auf meine Kontaktliste zuzugreifen. Das kann man die Rechte quasi dem WhatsApp dort entziehen. Das muss man im Nachhinein machen. Also man muss ganz genau wissen, wo diese Einstellung zu finden ist, weil im Store selber oder wenn man es installiert, wird einem das nicht angezeigt oder es wird nicht abgefragt, ob man die Rechte der App geben möchte, sondern die werden standardmäßig aktiviert. Ja, einerseits ein Convenience-Dingen, andererseits zeigt ja auch Android, dass es zumindest die Möglichkeit hat, anzuzeigen, welche Rechte jetzt so eine App braucht. Und ich glaube, bei BlackBerry kann man dann sogar mit einem Häkchen das Häkchen wegklicken und dann werden einem die Rechte der App, die Rechte dann auch direkt entzogen, direkt bei der Installation. Das kann man sollte Samsung sich überlegen, ob sie das nicht auch machen wollen bei Tizen. Das ist so eins der besseren Features, was mir auch aufgefallen ist bei dem Tizen-System. Ansonsten, ja, was würde ich da großartig sagen? Für den ganz normalen, stinknormalen Nutzer, der mal im Internet was surfen möchte, E-Mails abfragen möchte, telefonieren möchte, SMS schreiben möchte, ist das durchaus ein gutes Gerät. Gerade vor allen Dingen, weil es auch Dual-SIM hat, also für die Leute, die dann beispielsweise eine Karte haben fürs mobile Surfen, wo dann eine Flatrate fürs mobile Surfen nur drauf ist und das andere fürs Telefonieren, klappt das durchaus. Ist halt nur 3G, aber für die Leute, die das Smartphone sowieso nicht so häufig benutzen, ist das sicherlich kein Dingen.
Ich denke, da wird sich auch noch zeigen, wie Samsung selber mit dem Betriebssystem umgeht in Form von Updates oder ob sie es einfach jetzt links liegen lassen und dann in ein oder zwei Jahren ein neues Gerät rausbringen und du dann da eventuell auch mit offenen Lücken herumkämpfen musst.
Ja, das werden wir dann wirklich mal sehen, wie lang Samsung das Ganze supporten wird. Ich glaube, der normale Zeitraum sind ja so 2 Jahre, wie so ein Gerät, oder 3 Jahre, wo so ein Gerät dann unterstützt wird. In dem Fall müssen wir einfach mal schauen, wie es wird. Ich glaube jetzt nicht, wenn Samsung nächste Woche oder übernächste Woche oder nächsten Monat ein Samsung Z2 vorstellen wird oder ankündigen wird, dass jetzt der Support für das Z1 eingestellt wird, weil dafür haben es einfach schon zu viele Leute in den Händen. Also da wird es mit Sicherheit Updates geben und es wird mit Sicherheit natürlich auch als Einnahmequelle will man das natürlich für den Store auch weiterhin behalten, weil es dort ja auch kostenpflichtige Applikationen gibt und Samsung wird sicherlich da auch ein bisschen was mitverdienen wollen und deshalb wird man das mit Sicherheit weiter updaten und das 2-3er-Tizen dann weiterhin stabilisieren wollen und die Apps vielleicht ein bisschen was erweitern wollen hier und da. Und dann wird irgendwann mal das Tizen 3.0-Update kommen, das etwas größere, keine Ahnung, ob das auf Smartphones dann zuerst erscheinen wird oder auf TV-Geräten, weil Samsung ja jedes neue TV-Gerät mit Tizen ausstatten möchte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir das da zuerst sehen werden. Aber ja, auf dem Smartphone wird wahrscheinlich in längere Zeit jetzt die Tizen-Version 2.3 weiterhin laufen und dann mit regelmäßigen Updates oder relativ regelmäßigen Updates und vor allen Dingen auch Sicherheitsaktualisierung. Also da können wir schon mit rechnen. Wie gesagt, es gab jetzt, glaube ich, schon 4 oder 5 Updates für das Z1 und ist, glaube ich, schon mal ein gutes Anzeichen dafür, dass Samsung das nicht so schnell aufgeben wird.
Ja, also von meiner Seite aus sind wir jetzt durch. Also, ich meine, hast du noch offene Punkte, die du den Zuhörern gerne noch vielleicht erzählen willst?
Naja, also ich glaube, wir sind da komplett durch. Es ist, wie gesagt, eher was für den normalen Benutzer, für die Leute, die sich nach Alternativen zu Android oder iOS umsehen und eher Linux-Benutzer sind, eher was rumexperimentieren wollen. Denen empfehle ich doch eher auf Yola, auf Selfish OS und auf Ubuntu Phone zu gucken. Das sind die besseren Systeme dafür.
Genau, und wer sich das Tizen mal, wie gesagt, ansehen will, der sollte sich dann dein entsprechendes Video mal anschauen.
Genau. Eine Sache müssen wir, glaube ich, noch sagen, das Samsung Z1 ist, haben wir, glaube ich, am Anfang schon gesagt, ist momentan, also nicht in Europa wird es nicht verkauft. Es gibt die Möglichkeit, aber hier 2G und 3G auch zu benutzen. Also die Frequenzen werden dafür unterstützt. Ansonsten wird es wahrscheinlich, dass dieses Smartphone nicht hier in Europa geben, weil Dual-SIM vor allen Dingen auch sehr selten ist hier in Europa, aber vor allen Dingen, weil Samsung einfach da einen anderen Markt anpeilt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir im nächsten Jahr, also in diesem Jahr werden wir kein Tizen-Gerät in Europa sehen und ob wir im nächsten Jahr eins sehen werden, müssen wir mal schauen, wie sich so das Ganze entwickeln wird. Das heißt, für Leute, die sich jetzt so ein Gerät vielleicht doch besorgen wollen, 80 Euro ist ja kein so großes Ding. Die müssen natürlich damit rechnen, wenn sie das importieren aus Indien oder sowas, dass das natürlich teurer wird.
Was empfiehlst du jemandem, der sich das aus Indien importieren will? Wo soll er da am besten schauen oder wie hast du es gemacht?
Also ich hatte das Glück, dass mir das einer angeboten hat, das zu testen. Deshalb war das kein großes Problem. Und der kam gerade aus Indien und war in England und hat mir das dann von England aus zugeschickt. Aber deshalb bin ich da auch nicht auf dem Laufenden, wie es aussieht. Entweder man findet so einen, der gerade in Indien unterwegs ist und das für einen kaufen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob die Geräte vielleicht auch bei eBay in Indien verkauft werden und dass man dann über eBay irgendwie drankommt, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ansonsten, Müssen wir mal einfach mal suchen. Vielleicht steht was auf Tizen Experts, wie die an ihre Geräte gekommen sind. Also ich weiß es nicht, wie man da sonst drankommen könnte. Ich glaube, das Beste wäre, entweder jemand zu haben, der da in Indien irgendwie wohnt oder lebt oder arbeitet oder beruflich da unterwegs ist, sich das besorgen kann. Oder tatsächlich mal auf eBay vorbeischauen. Vielleicht findet man da irgendwann mal Geräte.
Gut, also in dem Fall den Importhändler seines Vertrauens kontaktieren und gegebenenfalls auf den Zoll achten.
Genau.
Gut, dann danke dir, Leszek, für diesen sehr informativen Einblick. Und wie gesagt, wer neben Audio jetzt auch noch ein bisschen Video sehen will, der kann sich dann den entsprechenden Link bei uns in den Shownotes mit angucken.
Genau.
Wir wünschen noch viel Spaß mit dem Rest der Sendung und macht's gut, bis dahin.
Genau, macht's gut.
Herzlich willkommen. Bei mir ist Sushivan von Ubuntu Users Und wir wollten ein bisschen über das Ubuntu Phone reden und den das Launch-Event, auf dem du warst. Hallo erstmal.
Jo, hi.
Ja, wie war es denn auf diesem Ubuntu Phone Launch-Event in London war es, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also das war eigentlich relativ cool. Also das war am 6. Februar diesen Jahres, also vor ein paar Wochen. Ich wurde allerdings schon vor einem halben Jahr etwa eingeladen. Das war eigentlich relativ, in dem Fall komisch. Also du weißt ja auch, dass das Ubuntu Phone ja relativ verspätet ist. Die hatten ja schon angekündigt, das kommt letztes Jahr, aber kam es ja letztendlich nicht. Ne?
Ja.
Dann wurde das halt immer wieder verschoben und letztendlich fand es dann am 6. Februar statt und bin ich nach London geflogen und hab dann vor allem sehr viele internationale Ubuntu-Community-Leute getroffen und auch einige von Canonical.
Genau, also es war extra ein Event für Community-Mitglieder, ne?
Genau, also das war auch so, dass nur das Canonical besonders die Leute aus der Community bevorzugt hat, so dass die offizielle Pressemitteilung über die Veröffentlichung des Phones, die gab es an die Presse erst an dem Tag, an dem das vorgestellt wurde.
Ja, also haben sie sich so ein paar Multiplikatoren rausgesucht, die sie dann bevorzugt behandelt haben und mal euch das gezeigt haben, wie das so alles funktioniert, was sie sich so denken.
Genau, also wir haben die Geräte auch kostenlos gekriegt. Also sowohl die Anreise wurde gezahlt, also Anreiseunterkunft und eben das Telefon. Und wir hatten auch im Vorfeld schon einige Informationen zum Ubuntu Phone in so ein E-Mail-Mailingliste quasi, in so ein Newsletter bekommen, die so sonst nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind.
Okay. Ja?
Ja, das umfasst halt so generelle Informationen zu, was sie sich dabei gedacht haben beim Ubuntu Phone und auch bezüglich Hardware-Specs und sowas halt.
Genau, das erste Ubuntu Phone kommt ja jetzt von BQ oder BQ oder so. Von,
genau.
Von so einer spanischen Firma, glaube ich.
Ja.
Und ihr habt das da kostenlos bekommen, ihr durftet das dann auspacken und mitnehmen.
Genau. Dadurch, dass das ja so ein Community-Event war, haben wir auch eine spezielle Ausgabe quasi gekriegt. Also wir haben auch wirklich die erste Serie von dem vor uns gekriegt. In einer relativ großen Box, wo dann auch nochmal Kopfhörer mit dabei waren, zum Beispiel. Das gibt's halt so in der Form für die normalen Käufer gar nicht.
Okay, das klingt gut. Und benutzt du das Phone jetzt jeden Tag oder ist es eher in der Schublade verschwunden?
Also ich habe das ja jetzt seit knapp 2 Wochen und ich habe das jetzt immer mit in meiner Hosentasche, neben meinem Nexus 4 mit Android 5. Allerdings habe ich da keine SIM-Karte mit drin, so dass ich das halt immer nur dann nutzen kann, wenn ich WLAN habe. Ich nutze es halt als Zweitgerät, weil halt noch einige Sachen fehlen, um es wirklich als Hauptgerät nutzen zu können.
Was fehlt da?
Also mir fehlt zum Beispiel ein ordentlicher E-Mail-Client. Also es gibt zwar eine E-Mail-App namens Deco, damit kann ich auch mein IMAP-Konto abrufen. Das Problem ist halt, dass dann noch so gängige Sachen wie Push-Notifications fehlen. Heißt, ich muss das immer manuell aktualisieren und man kann da auch noch nicht in die verschiedenen Ordner, die man in einem E-Mail-Konto hat, zugreifen. Es ist aber auch bewusst noch als Beta definiert.
Okay. Wie ist es denn mit Updates eigentlich für das Phone? Okay, vielleicht gab es jetzt in den 2 Wochen noch keins, aber weißt du, wie das funktionieren wird?
Also mittlerweile gab es auch schon ein Update.
Aha, okay.
Und Ubuntu Phone ist im Gegensatz zum Desktop Ubuntu ein Rolling Release. So dass es jeden Monat ungefähr ein Update geben soll. Das läuft dann halt imagebasiert ab, so dass man dann einmal ein Image hat, wo dann das ganze System halt eben geupdatet wird, wie das auch unter Android zum Beispiel auch der Fall ist.
Okay, und es kommt dann ganz normal over the air Aber genau. Man muss dann nicht am Rechner anschließen oder sowas.
Genau.
Okay. Was fehlt dir noch? Ist noch irgendwas, wo du sagst, okay, Mail-Client ist schon ziemlich das Wichtigste. Wie gut ist der Webbrowser? Den benutzt man ja vielleicht noch häufig.
Der Webbrowser ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich meine, gut, das Gerät ist jetzt nicht das schnellste. Kostet ja nur 170 Euro. Und braucht halt beim ersten Laden der Seite relativ lange. Also vergleichsweise zu meinem Nexus 4 jetzt als Vergleich, weil das habe ich ja nur als mein anderes Gerät. Ist aber relativ gut nutzbar. Zumindest habe ich da noch keine Einschränkungen feststellen können.
Ich habe gelesen, dass unter anderem jetzt die Telegram-App als Messaging-App mit drauf ist, also dass man per Telegram kostenlose SMS schreiben kann. Hast du das mal ausprobiert?
Ja, genau. Also ich hatte vorher selbst kein Telegram genutzt. Habe das jetzt halt ausprobiert und funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Das sind mittlerweile auch ziemlich viele Leute da. Also zumindest in meiner Fitcher-Bubble sieht sich das so aus.
Ja, bei mir sind so 8, 9 Leute.
Okay. Und das ist eine normale native App, die haben irgendwie die Firma dazu gekriegt, da eine dazu zu schreiben, oder wie?
Nee, also ich meine, Telegram ist ja selbst Open Source. Also das ist eine native App, ja. Die wird aber, soweit ich weiß, von Canonical selbst entwickelt.
Okay. Mhm. Gibt es sonst noch native Apps, die jetzt irgendwie herausstechen, oder ist das jetzt das Einzige?
Also du meinst jetzt so Apps, die jetzt weitläufig bekannt sind?
Ja.
Eigentlich nicht. Also es gibt halt viele Web-Apps, die dann auch die Schnittstellen vom Telefon nutzen. Also zum Beispiel gibt es von die Here-Maps, also diese, weil gehört ja früher, glaube ich, zu Nokia.
Das gehört immer noch Nokia.
Ja, oder so. Und das ist auch nur eine HTML5-App. Allerdings ist das, also das merkt man auch, weil wenn man da jetzt drauf drückt, dann sagt er mir auch, ich soll die Android-App runterladen. Greift aber auf die Lokalisierungsdaten zu und hat allerdings kein Turn-by-Turn-Navigation, sondern zeigt halt nur den Weg auf der Karte an.
Ja. Das ist bei Sailfish OS zum Beispiel auch so, die benutzen auch hier Maps.
Okay.
Und da ist es auch so, dass du zwar eine Wegbeschreibung kriegst, aber wirklich dann halt nur eine Beschreibung hast, also geh in 500 Meter rechts oder so. Der sagt dir das halt nicht, sondern er zeigt dir das halt nur so nach und nach an, so als Text.
Ja.
Aber das wird bestimmt irgendwann nochmal besser. Also da das ja eins der wenigen Sachen ist, die Nokia jetzt noch hat.
Ja.
Ist es wahrscheinlich, werden sie da hoffentlich noch ein bisschen was draus machen. Und dann wird es natürlich auch beim Ubuntu Phone besser hoffentlich funktionieren. Was findest du am besten am Ubuntu Phone jetzt so?
Also am besten ist schwierig zu sagen. Also ich kann ja mal diese Besonderheit quasi von Ubuntu Phone herausstellen. Mhm. Weil Ubuntu Phone ist, zumindest wenn ich das mit anderen Plattformen vergleiche, die setzen halt nicht vollständig auf nur Apps. Weil du hast mich ja gerade zum Beispiel gefragt, ja, welche Apps gibt es denn? Die setzen auch auf sogenannte Scopes.
Was ist das?
So, also ich sage jetzt mal, wenn ich mein Gerät entsperre, entsperre, dann komme ich auf so, dann kommt man ja zum Beispiel, wenn man jetzt Android kennt, kommt man ja auf einen dieser Homescreens, also auf einen oder mehrere, je nachdem wie viele man hat, wo dann App-Icons und Widgets rumliegen quasi in einem Raster. So, bei Ubuntu Phone ist es halt anders. Da gibt es eben diese sogenannten Scopes, die man mit diesen Homescreens vergleichen kann. Also so vom Aufbau her, so dass man halt nach rechts und links scrollen kann. Und in diesen Scopes werden halt aus verschiedenen Quellen verschiedene Informationen auf dem Scope halt eben angezeigt. Weil wenn ich jetzt das Handy entsperre, dann komme ich auf mein Gerät jetzt zumindest, auf dem sogenannten Heute-Scope. Da zeigt dann halt einige Informationen vom aktuellen Tag an, also Datum, Sonnenaufgang und Sonnenuntergangszeit oder auch das Wetter mit morgens, mittags, abends oder halt auch noch so andere nützliche Sachen wie welche Termine man heute hat, wann der Letzte angerufen hat, welche SMS man gekriegt hat oder auch Nachrichten von heute. Das ist zum Beispiel ein Scope, der vorinstalliert ist.
Mhm.
was ist halt. Und
welche? Ja. Welche gibt es dann noch? Also, okay, das kann ich mir jetzt noch vorstellen, aber was kann man da jetzt noch mitmachen mit diesen Scopes?
Also es gibt noch eine weitere Scope, die auf dem Gerät zumindest vorinstalliert ist. Das ist die sogenannte Nearby Scope. Da ist es halt einfach nur so, dass der, wie der Name schon sagt, der zeigt halt Informationen aus der Nähe an. Man kann das ein bisschen, wenn man Google Now kennt, mit Google Now vergleichen. Nur, dass das hier halt ein bisschen stärker getrennt ist und nicht völlig automatisch ist. So beim Nearby Scope ist es halt so, dass er dann eben auf die Lokalisierungsdaten zugreift und dann zeigt er bei mir zum Beispiel an, auch wieder das Wetter oder halt auch Sehenswürdigkeiten, die in der Nähe sind. Ich meine, gut, ich bin jetzt hier in Castrop-Rauxel, habe ich jetzt nicht so viele Sehenswürdigkeiten, so dass er dann halt die Polizei in der Nähe anzeigt oder die Stadtbibliothek. So, nun diese Daten werden halt, wie ich vorhin ja auch kurz erwähnt hatte, aus verschiedenen Quellen geholt. Diese Sehenswürdigkeiten zum Beispiel kommen von Yelp, also von dem Dienst Yelp. Und der zeigt dann halt nicht nur Sehenswürdigkeiten an, sondern auch sowas wie die nächsten Restaurants. Oder wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, dann zeigt er zum Beispiel auch Flickr-Fotos aus der Nähe an. Also wirklich aus unmittelbarer Nähe. Hier zeigt er zum Beispiel bei mir jetzt das Rathaus an von uns. Und wenn man dann halt noch weiter scrollt, dann zeigt er zum Beispiel auch noch an Wikipedia-Artikel aus der Nähe. Das Ganze hatte ich auch ausprobiert, als ich in London war. Dann, da war ich dann mit einem anderen, der auch dort war, bin ich halt rumgelaufen und dann hatten wir einfach mal den Nearby Scope ausprobiert. Und das ist dann relativ praktisch, weil wenn man dann zum Beispiel vor einem Towerbridge steht, also und wo daneben ja auch noch die Tower of London ist, dann zeigt er halt sofort an, so ja, hier, Towerbridge ist in der Nähe und Tower of London ist in der Nähe und praktischerweise zeigt er dann auch an die direkten Links zu den Wikipedia-Artikeln. So dass man halt auch direkt nachlesen kann, wo bin ich jetzt und was ist das jetzt? Und Fotos dazu.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem zum Beispiel Yelp-Widget oder sowas?
Ja, das ist jetzt hier halt, also bei diesem Nearby Scope, das ist halt, der holt halt eben Informationen aus vielen verschiedenen Quellen. Der holt jetzt nicht nur aus Yelp, sondern halt eben auch von Flickr oder Wikipedia. Und wenn man das jetzt erweitert, dann könnte der da theoretisch noch mehr Informationen aus verschiedenen Quellen holen.
Okay, ist also ein kleines Programm, was auf deinem Homescreen in Anführungsstrichen liegt und was halt verschiedene Quellen aggregiert und dann darstellt.
Genau, also es gibt zwei verschiedene Arten von Scopes, nämlich einmal sogenannte Aggregated Scopes, also die halt eben wie diese Nearby Scope oder diese Heute Scope aus verschiedenen Quellen, also aus vielen verschiedenen Quellen, die Informationen herauszieht. Es gibt aber auch noch die, die sogenannten Branded Scopes. Die sind dann halt für einzelne Dienste oder Webseiten. Es gibt zum Beispiel auch eine eBay oder eine Amazon Scope. Das ist, sieht dann halt aus, als wenn es ziemlich gut integriert ist. Also ist dadurch, dass es eine Scope ist, ist es halt an dem UI und Layout von Ubuntu orientiert. Das soll auch relativ einfach zu erstellen sein. Ich habe es leider noch nicht ausprobieren können. Und so, dass man dann zum Beispiel einen eBay-Scope offen hat, wo dann auch wirklich nur Informationen von eBay angezeigt werden. Und man kann auch direkt dort drüber suchen und Artikel anzeigen lassen in der Vorschau. Wenn man sich dann aber wiederum kaufen will, dann öffnet sich der Webbrowser. Der Vorteil, was Canonical zum Beispiel sagt, warum das jetzt gut ist, ist, dass es halt eben deutlich einfacher zu erstellen ist als eine vollständige App. Und du brauchst ja auch nicht unbedingt für jede x-beliebige Webseite eine x-beliebige App.
Okay. Ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich vorzustellen, ohne das jetzt zu sehen. Okay, aber es lässt sich auf jeden Fall leichter zu entwickeln, als wenn du eine richtige App erstellst, habe ich jetzt mitgenommen.
Genau.
Okay, aber du hast es noch nicht ausprobiert.
Genau. Also es gibt verschiedene Quellen, wo man sich ein Ubuntu PPA einbinden kann und dann soll man das wohl in 10 bis 15 Minuten erstellen können.
Okay, und dann kann man es auch auf sein eigenes Phone schieben irgendwie.
Genau, oder halt in den App Store packen.
Apropos App Store, wie funktioniert der? Also gibt sich ja einen, klar. Da kann man Sachen einreichen, habe ich jetzt gerade verstanden.
Genau. So wie man das bei anderen Stores halt auch einreichen kann. Das geht sowohl kostenlos als auch gegen Bezahlung.
Okay, da guckt dann Canonical drüber und sagt ja oder nein.
Genau. Also die werden überprüft, die Apps, und dann freigeschaltet. Ich weiß nicht, wonach die überprüft werden, aber die werden zumindest einmal abgenickt.
Naja, wahrscheinlich, ob nichts Volksverhetzendes und sowas dabei ist. Hoffentlich eher nach europäischen Regeln und nicht nach amerikanischen.
Hoffentlich, ja.
Aber du hast gerade gesagt, es gibt auch Apps zum Kaufen dort schon.
Genau. Zum Beispiel die Spiele-App. Kennst du Cut the Rope?
Ja.
Und das gibt es zum Beispiel zu kaufen seit letzter Woche, glaube ich, oder seit dieser Woche für 2 Euro.
Mhm. Und dann kann ich da meine Kreditkarte angeben und was kaufen drüber, oder? Oder ist es mit irgendeinem Canonical-Konto verbunden, oder wie funktioniert das?
Also, um den Ubuntu Store zu nutzen, da brauchst du ein Ubuntu One-Konto. Wo genau die Bezahlung läuft, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen.
Du hast es also nicht gekauft, das Spiel?
Nein, leider nicht.
Gut. Ja, wie war denn die Stimmung vor Ort bei diesem Launch-Event? Waren alle freudige Erwartungen, dass es jetzt dieses Telefon gibt? Wie habt ihr euch da gefühlt?
Also ich kann ja mal einfach von den Tag von Anfang an quasi erzählen. Also ich selbst war einfach an dem Tag früh morgens nach London geflogen. Also ich war dann irgendwie um 3 Uhr aufgestanden, also morgens, und bin dann um 7 Uhr Ortszeit in London gelandet. Und ich hatte mich glücklicherweise zufällig, hatte ich am Tag vorher über Google Plus gefunden, dass da noch ein Franzose zur gleichen Uhrzeit landet. Dann habe ich mich dem einfach angeschlossen. So, und da ja die Idee hatte, mal bei Canonical vorbeizuschauen, dachten wir so, gut, machen wir einfach mal. Das Event war nämlich nicht direkt in den Canonical Offices, sondern außerhalb. Und so, dass wir auch noch kurz bei Canonical vorbeigeschaut haben.
Okay, und durftet ihr da rein, oder habt ihr das nur von außen gesehen?
Ja, also das Office ist eigentlich relativ klein. Also das ist halt ein Gebäude, wo mehrere Firmen drin sind. Wir waren dann da, wir mussten uns halt da erstmal anmelden, sind dann da hoch, und dann kamen relativ zufällig noch 3 Italiener, also 3 aus der italienischen Community vorbei, und Alan Pope, der Canonical-Mitarbeiter, und der hat uns quasi so eine kleine Führung durch das Office gemacht. Letztendlich war das Büro relativ unspektakulär. Also ich meine, es war klar so Ubuntu-like eingerichtet, also in Orange und mit den bekannten Ubuntu-Symbolen. Es war halt eigentlich nur 2 große Großraumbüros. Das Lustige war dann halt nur, dass da erschreckend viele Macs rumstanden.
Ja, gut, wenn...
Vor allem bei den Designern.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Sind da wahrscheinlich viele Designer. Die brauchen ja auch Photoshop und sowas. Alles.
Genau.
Okay, na gut, wird halt ein großes verteiltes Team sein, ne? Dass nicht alle da in London sind, weil...
Das halbe Büro war auch leer, weil das halbe Büro ist quasi reserviert für Leute, die dann halt zwischendurch mal da sind. Mhm. Aber letztendlich ist der Canonical ja mehr so eine weltweite Firma. Die haben ja fast überall jemanden. Ja.
Was habt ihr danach gemacht? Dann seid ihr zu dem Event-Location.
Ja, also erstmal bin ich mit dem Franzosen zum Hotel, wo wir dann eingecheckt haben. Und das war auch gar nicht so ein billiges Hotel für knapp 300 Euro die Nacht.
Okay.
Was auch von Canonical halt gezahlt wurde für 2 Nächte. Das war dann direkt am Piccadilly Circus. Mhm. Und da wir erstmal kein Zimmer gekriegt haben, standen wir halt im Eingangsbereich, und dadurch, dass dadurch, dass man halt das eine oder andere halt ein Ubuntu-Shirt oder Kappe getragen hat, hat man direkt erkannt, wer zu Ubuntu gehört und wer nicht, so dass sie da relativ schnell so eine größere Gruppe gebildet hat, die dann halt quasi nur noch gewartet hat, bis man zum Event geht. Das war auch relativ lustig, weil das sah dann halt so aus, dass die meisten so gefragt haben, oh, wer bist du denn und wo kommst du her? Und so eigentlich so eine kleine Vorstellungsrunde unter sich. So, dass dann halt relativ viele aus Italien waren zum Beispiel 3 Leute da, aus Spanien auch irgendwie 2 oder 3 und dann halt noch Franzose, einige aus England selbst und ich als einziger Deutscher aus der Community und dann noch ein paar aus den USA.
Und dann habt ihr euch, ja, dann habt ihr euch ja getroffen und dann seid ihr losmarschiert.
Genau, dann, das war relativ nah, 5 Minuten entfernt, Fußweg.
Okay, ich wollte gerade fragen, ob ihr die U-Bahn genommen habt oder so, nee, konntet laufen.
Nee, genau, also das war 5 Minuten halt vom Piccadilly Circus entfernt, wo wir dann als große Gruppe hinmarschiert sind. Ja, dort waren dann die anderen Canonical-Mitarbeiter, waren dann halt größtenteils schon da. Das waren aber allerdings auch nicht so viele, das waren vielleicht so, ja, ich meine, wir waren aus der Community, waren wir so 20 bis 30 und dann waren da vielleicht noch gleiche Anzahl an Canonical-Mitarbeitern da. Ich kannte selbst auch nicht alle, also nur eine bestimmte Gruppe kannte ich halt vorher schon. Mark Shuttleworth zum Beispiel war nicht da, der war nämlich in Südafrika. Ich muss mal kurz was trinken. Ja, also... Also bei dem Event selbst dann war dann zu Beginn, standen wir quasi erstmal nur so rum und es gab's Mittagessen und jeder hat sich halt so mit jedem unterhalten. Also entweder über mit Canonical-Mitarbeitern oder halt die Community unter sich. Und da sind natürlich auch Infos gefallen, die sonst so nicht der Öffentlichkeit bekannt sind. Zum Beispiel stand ich dann mit Christian Parino in der, an einer Stelle und dabei war dann auch noch der Joey von OMG Ubuntu. Und da hat er zum Beispiel so ganz normal erzählt, dass Meizu halt auch eben ein Ubuntu-Phone rausbringt. Konkret dabei handelt es sich um das MX4, also ein relativ starkes Smartphone. Und das ist halt auch so Informationen, die so nicht der Öffentlichkeit bekannt sind und die wurden halt so uns einfach da erzählt. Das war auch andererseits relativ cool, weil wir halt wirklich die Ersten sind. Und ich hatte dann halt auch gefragt, ja, warum macht ihr das denn? Also, wieso, wo seht ihr halt quasi den Erfolg in Ubuntu? Und dann ist halt der eine Punkt halt eben die Scopes, die ich angesprochen habe, als weitere Idee, die nicht so auf anderen Plattformen existiert. Und halt den frühen, also den sehr frühen Einbezug der Community. Was halt auch noch gesagt ist, dass die Presse wohl relativ unerfreut war, dadurch, dass sie relativ wenig Informationen im Vorfeld gekriegt haben. Also wenn da irgendwelche Anfragen kamen, wurden die halt einfach abgewimmelt, während man das der Community offen gesagt hat.
Okay. Ist aber auch ein bisschen seltsam, oder? Ich meine, man hätte das Event ja so schon zusammen machen können irgendwie, aber vielleicht wäre es dann, wäre vielleicht dann noch ein bisschen von der Stimmung was kaputt gegangen.
Ja, also ich fand es so eigentlich ganz nett, weil dadurch waren halt wirklich nur die Leute da, die Canonical als wichtig erachtet, quasi, also die Community eben. Ich bin jetzt seit 4,5 Jahren ungefähr in der deutschen Ubuntu-Community tätig, hatte aber so keinen wirklichen Kontakt zu Canonical oder wo ich dann dachte, so, ja, hier, schön, dass Canonical uns unterstützt. Das war quasi das erste Mal, wo ich dann dachte, so, wow, die tun ja wirklich was. Das war eigentlich schon relativ cool. Also ich meine, klar, die haben halt so bei so Sachen wie UbuCon oder sowas unterstützt, aber das fand ich dann halt schon, ja, ziemlich cool.
Ja, und wie sind sie jetzt eigentlich auf dich gekommen? Also ich meine, es gibt ja mehrere Leute bei Ubuntu-Users. Wie bist du jetzt an den Platz gekommen, da hinzufliegen?
Also der Daniel Holbach, der ja Community-Manager ist, wenn ich nicht ganz täusche, bei Canonical, der hat Thorsten Franz zunächst angeschrieben, den kennst du ja auch. So, da hieß es aber, das war im Juli letzten Jahres, da hieß es dann aber erst, ja, hier das erste Ubuntu-Telefon kommt raus und wir schenken es dir. Außer du möchtest es nicht, dann kannst du es auch an irgendwen abgeben. Und halt er sagte halt so, ja, ich wollte es mir eh kaufen, also gib das mir ab. Und ich habe dann ja gesagt. So, danke an dieser Stelle, Thorsten. Und nur danach kam halt eben erst diese Einladung zu dem Event.
Ja, okay.
Und also ich fand das Event deutlich cooler als das Telefon. Also eben, weil man halt viele Leute getroffen hat und so halt sich austauschen konnte, wie das bei anderen Communities so abläuft.
Okay, dann haben sie euch das Phone gezeigt, noch so ein bisschen Marketingzeug gemacht und
genau, dann kam halt nach dem Essen kam halt auch so die normale Präsentation, wie man das auch von anderen Firmen so kennt. Also dann sind wir in einem anderen Nebenraum reingegangen, wo dann halt so Platz für 40, 50 Leute war, wo dann erst, wer hat zuerst gesprochen? Christian Parino, das ist der Vice President für Mobile von Canonical. Und danach hat Jane Silber noch gesprochen, das ist ja die CEO von Canonical. Und ja, danach haben sie uns die großen Boxen mit den Telefonen gegeben. Und ja, die waren auch namentlich, wie heißt das? Da waren halt, jeder hat seinen eigenen Namen auf der Box gehabt.
Ja, okay.
So, dass es was Besonderes war. Mit dabei war halt auch noch so ein Brief, der von Mark Shuttleworth unterschrieben war. Und
hast du den jetzt eingerahmt und an die Wand gehängt?
Nee, der war gar nicht original unterschrieben.
Ach, jetzt, das hätte er jetzt für die 30 Leute auch mal machen können.
Ja, das dachte ich auch. Nee, also da war dann halt so ein Motivationsschreiben quasi so, ja.
Ihr seid die Besten, der Besten, der Besten, der Besten.
So ungefähr, ja. Ich habe es ja gerade nicht vor mir liegen, ansonsten könnte ich nochmal nachgucken. Genau, und dann fing halt das große Auspacken an und jeder hat halt so für sich irgendwie ausgepackt und gleichzeitig wurde halt auch voll relativ viel auf Google Plus und Twitter vor allem gepostet. Und ja, und dann haben halt die meisten halt ausprobiert, die Telefone ausprobiert vor allem und der erste Eindruck war den meisten eigentlich relativ gut. Weil es grundsätzlich funktioniert das Handy auch ziemlich gut. Es fehlt halt an einigen Stellen noch so ein paar Sachen, die noch stören oder so. Einige Sachen, die merkt man ja eben erst nicht in den ersten paar Minuten, wenn man das Telefon in der Hand hält.
Da ist man noch begeistert.
Genau. Zum Beispiel habe ich halt lustigerweise auch schon den ersten Bug am ersten Tag produziert, indem ich einfach nur ein Video aufgenommen habe, dann noch ein bisschen hin und her gewischt habe und plötzlich konnte ich kein Audio mehr ausgeben. Das habe ich dann relativ früh dann auch gemeldet, also einen bestehenden Bug-Report einfach geantwortet und zumindest wurde das reproduziert und wird gefixt. Das fand ich auch ganz nett, weil obwohl das ein relativ komisches Reproduzieren war, also das war jetzt kein gängiger Bug, wird das schon relativ gut und ernst behandelt.
Wo meldest du da deine Bugs? Wie ist das?
Einfach wie beim normalen Ubuntu quasi auch einfach bei Launchpad.
Okay. Aber so richtig abgeschmiert, abgestürzt ist dieses Phone jetzt noch nicht?
Also ich habe das ja jetzt 2 Wochen und in der Zeit ist mein Android-Telefon häufiger abgeschmiert als mein Ubuntu-Phone.
Okay, du benutzt aber das Android auch mehr.
Ja, aber so ganze Systemabstürze, die hatte ich auf dem Ubuntu-Phone, glaube ich, vielleicht einmal gehabt. Das habe ich dann auf meinem Nexus 4 schon irgendwie häufiger. Mhm. Was ich aber allerdings habe, ist, dass es, wenn man zwischen diesen Scopes wechselt, also quasi so, wie, als wenn man zwischen den Homescreens bei Android wechselt, dann ruckelt das an einigen Stellen relativ stark, je nachdem, was er macht. Weil diese Scopes holen ja eben Informationen aus dem Internet und wenn die alle gleichzeitig quasi aus dem Internet irgendwas runterladen, dann ruckelt da ziemlich die UI. Das ist dann halt noch ein bisschen unschön.
Na gut, das ist bei schnelleren Phones dann hoffentlich weg.
Ja, wobei ich auch dann mit diversen Entwicklern gesprochen habe. Die meinten dann halt auch nur so, ja, die meisten sitzen halt zu Hause an deren relativ guten Internetleitung. Und kaum ist man halt auch mobil unterwegs, also zwischenzeitlich hatte ich auch mal hier eine SIM-Karte drin, dann merkt man das schon, dass es langsam ist.
Mhm.
Also ich glaube, an der Hardware soll das nicht liegen. Ich meine, es ist ein gut, MediaTek ist jetzt nicht so das der stärkste Prozessor, aber es ist halt ein Vierkernprozessor. Und meiner Meinung nach sollte das eigentlich nicht so schlimm sein. Es passiert halt nur hin und wieder mal.
Gut, also müssen sie vielleicht an den Scopes auch noch ein bisschen was verbessern, dass die irgendwie vorcachen oder sowas und nicht erst groß rumladen, wenn sie dann angesprochen werden. Aber das
Genau.
ist sicher zwei Sachen, die mit der Zeit wachsen und verbessert werden.
Ja.
Und danach wartet dann noch alle Billard spielen, nee, Bowling spielen, das habe ich gesehen, ne?
Genau. Wir waren bowlen. Also das war auch da in dem Veranstaltungsort. Und ja, da konnte man dann auch mit oder gegen die Canonical CEO spielen quasi.
Und wer hat gewonnen? Die wichtige Frage.
Also ich habe nicht gewonnen. Also ich war aber auch in einer Gruppe, wo nur Community drin war.
Und die konnten alle nicht bowlen.
Genau. Nee, ich wurde dann irgendwie Vorletzter oder so von vier.
Naja.
Nee, es gab halt vier Bahnen und dann hat sich halt so eine Gruppe gefunden. Und aber Shane Silber hat zumindest nicht gewonnen, das weiß ich.
Okay, die ersten Ubuntu-Phones sind ja jetzt auch verkauft worden in so einem Fire Sale und
Genau.
waren auch einfach schnell ausverkauft. Was denkst du, warum das waren das jetzt nur so wenige? Also warum haben sie da nicht mehr genommen?
Also letzte Woche, also eine Woche nach der Veröffentlichung wurde ja, also in der Woche nach der Präsentation wird ja schon, war eben diese erste Fire Sale, wo dann, wo es glaube ich ziemlich viele, soweit ich das mitgekriegt habe, ziemlich viele Serverfehler geworfen hat, wodurch halt auch relativ wenig Leute kaufen konnten. Am heutigen 19. Februar gab es ja nochmal so ein Fire Sale. Das war wiederum ziemlich lange offen, also für so 6, 7 Stunden, glaube ich. Ich habe das ein bisschen im Ubuntu Phone IRC Channel verfolgt und da zumindest einer eine ja quasi Berechnung aufgestellt, wie viele denn verkauft worden sind anhand der Rechnungsnummer und unter Rechnung, also wann man das halt bestellt hat. Im Moment schätzen wir so quasi, dass es zwischen 2000 und 3000 Telefonen nur heute war. So genau kann man das natürlich nicht sagen, weil man nicht weiß, ob die Methode so wirklich stimmt, wenn man nur anhand der Rechnungsnummer ausgeht.
Die werden ja nicht nur Ubuntu-Phones verkauft haben in der Zeit, sondern auch nur normale Phones.
Ja, das kommt nochmal hinzu. Wobei BQ selbst kannte ich zum Beispiel gar nicht vorher.
Nee, ich auch nicht.
Sind aber in Spanien, waren die wohl letztes Jahr, glaube ich, das die zweit- oder verkaufte Marke gewesen. Also die sind in Spanien selbst nicht klein.
Okay.
Nur außerhalb kennt man sie nicht. Das Gerät wird halt auch nur in der EU verkauft. Was halt auch daran liegt, dass es nur die Frequenzen in Europa unterstützt. Weil wenn ich das jetzt mit den USA nehmen würde, dann hätte ich da halt eben nur GPRS und kein UMTS.
Kann's LTE?
Nein.
Okay. Das wird dann aber das zweite Phone wahrscheinlich können, oder? Da gibt's doch dann, was hast du, Meizu oder so, bringt auch ein
Genau.
neues Phone raus.
Das kommt dann nicht nur in Europa raus, sondern auch in Asien. Wobei ich da nicht so genau weiß, ob generell Asien oder nur China, weil Meizu ist ja eine chinesische Firma. Die bringen dann das MX4, wie ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, raus, was es auch mit Android und beziehungsweise ein Android Fork gibt. Und das ist nochmal deutlich besser, was die Hardware angeht. Und auch größer. Das sind auf jeden Fall mehr als 5 Zoll. Und da wird man dann sehen, ob zumindest die paar Kleinigkeiten, wenn es halt an einigen Stellen ruckelt, mal auf dem Telefon auch auftreten. Das soll aber zumindest noch im März, Anfang März ist ja der Mobile World Congress in Barcelona. Da wird das auf jeden Fall gezeigt bzw. präsentiert. Ist aber noch nicht so ganz klar, wann es in den Verkauf geht. Das könnte entweder im März oder im April in den Verkauf gehen. Wobei die Leute, die sich jetzt das BQ gekauft haben, die kriegen das auch erst im März geliefert.
Okay, na, die anderen können es erst im März kaufen. Oder bestellen. Das heißt ja noch nicht, dass es dann nicht erst im September kommt oder so.
Ja.
Wer weiß. Aber was ist, was dieses MX4 dann kosten wird, weißt du nicht zufällig, oder?
Das waren, glaube ich, zwischen 300 und 400 Euro.
Okay.
Also das regelt sich halt nach dem gleichen Preis wie auch der, wie die Android-Variante halt auch kostet. Das war bei dem BQ genauso.
Okay, bei diesem BQ kann man sich auch, wenn man die Android-Variante hat, einfach das Ubuntu draufflashen, ne?
Jein. Also, wenn man sich das, also von der Hardware gibt es einen kleinen Unterschied. Und zwar hat die Android-Variante hat unter dem Bildschirm noch diese drei Android-Tasten, also die Home-Taste, die Zurück-Taste und diese Menü-Taste. Die sind halt auf dem Bildschirm drauf. Und dadurch leuchten die auch immer. Die sind beim Ubuntu Phone selbst nicht mit drin. Also das ist eine ganz andere gleiche Auflösung vom Display her, aber halt eben ohne diese Tasten. Das war auch wohl einer der Gründe, warum sich das Telefon verzögert hat, weil halt dieser Bildschirm ausgetauscht werden musste und die konnten halt nicht die übrigen Android-Phones quasi nehmen.
Okay, aber wenn mich das nicht stört, kann ich den Ubuntu-Image nehmen, Ubuntu-Phone-Image nehmen und auf dieses Telefon draufflashen?
Ja, beziehungsweise das Problem ist halt im Moment noch, dass, also BQ hat gesagt, die bieten das Image zum Download an. Im Moment gibt es es halt, soweit ich weiß, noch nicht. Kann sich bis zur Veröffentlichung diese Ausgabe auch natürlich wieder verändern. Wenn das der Fall ist, dann kann man das flashen.
Okay. Also wer jetzt so wirklich eins hat, kann das ja mal ausprobieren. Oder man kann es natürlich auch auf dem Nexus 4 oder sowas Ubuntu Phone mal ausprobieren, ne?
Genau.
Ja, einige Telefone.
Es werden im Moment wird das Nexus 4 und ich glaube das Nexus 5 unterstützt. Aber größtenteils werden die meisten nutzen halt Nexus 4, weil es halt damals das Entwicklungsgerät war, auf dem die Canonical-Mitarbeiter getestet haben. Wobei ich auch geguckt habe, da waren natürlich auch andere aus der Community da, die das Ubuntu Phone selbst auch auf dem Nexus 4 am Laufen hatten. Und da lief es langsamer, obwohl die Hardware eigentlich besser ist als auf dem BQ. Also man merkt ja schon, dass sowohl BQ als auch Canonical darauf geachtet hat, dass die Software auf die Hardware abgestimmt ist.
Dass es da besser angepasst ist.
Genau.
Und Canonical verdient dann so ein bisschen mit an jedem Gerät, was da verkauft wird, ne?
Ja, genau. Also ich hatte mit Jane Silver auch so ein Interview geführt für Ubuntu Users vor allem. Und da hatte ich dann einfach gefragt, ja, was ist denn das Businessmodell hinter Ubuntu Phone? Und es ist halt in der Tat so, dass das pro Gerät bekommt Canonical Geld, also irgendeine bestimmte Summe. Die sagen natürlich nicht, welche Summe. Und für irgendwelche Dienste oder Dienstleistungen wohl auch nochmal zusätzlich. Weil ich habe ja schon erwähnt, da sind ja diverse Scopes drauf. Zwei Stück hatte ich ja, glaube ich, erwähnt. Und die sind zum Beispiel, wenn ich nicht völlig falsch liege, sind die halt nur auf diesem BQ vorhanden. Und die gibt es halt so nicht fürs Nexus 4. Das ist halt deren Ansatz, damit die Hardwarehersteller nicht die Plattform quasi zerstören. Also beziehungsweise fragmentieren, wie es zum Beispiel bei Android der Fall ist, wo ja auch jeder Hardwarehersteller deren eigenen Oberfläche drauf pappt und dadurch auch ziemlich langsam wird. Hier machen die das halt quasi mit Scopes. Die sind dementsprechend dann aber auch nicht Open Source.
Das heißt, jeder Hersteller soll eigene Scopes entwickeln und soll die da drauf tun und das soll das Unterscheidungsmerkmal sein.
Ja, also soll nicht kann. Damit die sich ja selbst unter den verschiedenen Ubuntu-Phones unterscheiden können.
Okay, und tiefere Änderungen will Ubuntu da, also Canonical, dann einfach nicht zulassen.
Ja.
Okay, meinst du denn, Ubuntu Phone hat überhaupt noch eine Chance am Markt? Also ich meine, wir haben ja jetzt nicht nur Android, iOS, Windows Phone, wir haben ja mittlerweile auch Tizen, Selfish, Firefox OS. Ist Ubuntu da jetzt nicht so ein bisschen spät dran? Oder zu spät dran?
Also spätestens auf jeden Fall. Ich meine, die haben das ja schon vor 2 Jahren, also Anfang 2013, haben die es ja erstmals angekündigt und haben jetzt ja erst ihr erstes Gerät rausgebracht. Ich meine, ich denke, so wirklich ganz groß, wie es zum Beispiel iOS oder Android wird, wird es wahrscheinlich eher nicht in naher Zukunft. Wahrscheinlich wird es halt mehr in den Nischenbereichen neben Yola und also Sailfish OS und Firefox kämpfen. Ich weiß leider nicht genau, wie es bei Yola aussieht. Aber zumindest Firefox OS habe ich selbst zumindest mal ausprobiert. Und ich finde zumindest, dass durch diesen Ansatz des Scopes, ich weiß jetzt halt nicht so ganz genau, ob das jetzt so ohne Bilder rübergekommen ist. Also ich finde den Ansatz eigentlich relativ gut. Sowohl mit den Scopes als auch mit den Gesten. Die Gesten habe ich, glaube ich, noch nicht angesprochen heute, oder?
Nee.
Also für die, die Unity zum Beispiel vom Desktop kennen, da hat man ja links zum Beispiel diese Launcher-Leiste, wo man Anwendung starten kann. Die gibt es auch am Telefon. So, und das Praktische hierbei ist, dass es halt global ist. So wie am Desktop halt auch. Egal in welche App man ist, wenn man vom linken Rand einmal nach rechts wischt, dann kommt man auf die Unity-Startleiste quasi, ne? Soweit klar, ne? So, und was halt Ubuntu halt auch noch ausmacht, ist, dass es halt an jeder Seite des Bildschirms hat es eine eigene Geste. Wenn man von rechts nämlich eine kurze Geste, Wischgeste macht, dann kann man zwischen zwei Apps wechseln. So dass, wenn man jetzt zum Beispiel sich in der Telefon-App befindet und gleich dann hinterher die Nachrichten-App, also die SMS-App aufmacht und dann einen kurzen Wisch am rechten Bildschirmrand macht, dann wechselt er halt zwischen den beiden Apps. Wenn man dann wiederum so einen langen Wisch macht, dann kommt man auf so eine 3D-Übersicht, wie man das früher auch von Windows Vista, glaube ich, kennt, wo man alle geöffneten Apps in so einer quasi 3D-Ansicht sieht.
So ein bisschen, wie es jetzt auch unter Android 5 aussieht, oder?
Ja, genau. Nur dass es bei Android 5 sind die ja quasi übereinander gestapelt. Hier scrollt man halt so seitlich weg.
Ja.
So, und dadurch, dass ich ja zwischen den beiden Telefonen immer wechsle, versuche ich dann immer aus Versehen die Ubuntu Phone-Gesten auch unter Android aus.
Das Problem kenne ich. Also ich habe ja einen Sailfish, also einen Jolla,
Ja.
und irgendwann fängt man dann an, auf Android zu wischen und denkt, nee, warte mal, hier funktioniert das nicht.
Genau.
Also auch Sailfish OS setzt ja stark auf Wischgesten und das ist dann irgendwie, da kommt man dann irgendwann nicht mehr klar mit.
Genau. Ja, und was halt auch noch ist, wenn man die linke Leiste, die Unity-Launcher-Leiste quasi rauszieht, also eine kurze Geste macht, dann wird sie halt kurz eingeblendet. Wenn man aber einmal komplett durchzieht, dann kommt man auf die Scopes wieder zurück. Das ist also auch eine gute Methode, um dann schnell auf die Scopes zurückzukommen. Was ich auch besonders praktisch finde, ist oben am Rand gibt es, wie auch unter Android, auch diese sowohl die Benachrichtigung als auch Schnelleinstellung. Und so wie man das am Desktop kennt, hat man ja die einzelnen Icons, beziehungsweise Indicators heißen hier, glaube ich. Und ja, praktisch ist vor allem, wenn man an einem Icon den Finger ansetzt und dann die Leiste runterzieht, dann öffnet er auch genau die entsprechende Einstellung. Wenn ich jetzt also den Finger am Akkusymbol halte und dann runterziehe, komme ich auf den Akku-Einstellungen. Wenn ich wiederum auf das GPS-Icon den Finger ansetze und dann herunterziehe, komme ich direkt auf die GPS-Einstellung, also Schnelleinstellung, oder auch vom Datum runter komme ich auf die Datumseinstellung. Das Feature, das ist auch wieder so ein Feature, was ich dann immer unter Android aus Versehen ausprobiere. Also, oh, wie voll ist denn jetzt noch der Akku? Und dann so, oh, jetzt muss ich hier mehrmals wischen. Also unter Android.
Ja, okay. Also auch Ubuntu Phone setzt auf Wischgesten, aber meinst du trotzdem, die zwei Scopes, viele Wischgesten reichen aus, um jetzt da einen Markt zu generieren, der auch ja vor allem sich trägt, also für Canonical, dass da genug Geld reinkommt, dass sie das weiterpflegen. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen, Die Frage, also Canonical ist natürlich eine Firma, die muss Geld verdienen. Ja. Reicht es aus? Ist der Markt groß genug? Was meinst du?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, ich habe ja die letzte Ausgabe gehört, du warst ja nicht so wirklich überzeugt davon.
Stimmt.
Also ich sehe da mehr Chancen als bei Firefox OS, also was die Marktdurchdringung angeht. Gut, Firefox OS ist ja auch mehr nur für schwächere Geräte gedacht, während das ja bei Ubuntu Phone ja soll es ja sowohl schwache als auch starke Geräte unterstützen. Ja, ich meine, letztendlich ist das halt, kommt es halt auch wieder darauf an, wie der Content-Inhalt dann letztendlich wird. Also welche Apps werden jetzt unterstützt, was kommt als Dienste noch hinzu und wie das halt so weitergeht. Also was mir halt zum Beispiel noch fehlt, ist, ich kann keine, also es gibt so eine Kalender-App und eine Kontakte und die kann ich auch synchronisieren. Allerdings funktioniert das Ganze nur über Google, was mich ein bisschen stört, weil ich selbst OwnCloud zum Beispiel nutze. Ja. Und dementsprechend geht kein CardDAV und CalDAV, gibt es halt keinen Support dafür. Das sind halt nur so viele Kleinigkeiten, die dann so fehlen. Ich hatte auch ein bisschen mich heute mit einem anderen App-Entwickler unterhalten. Und auch aus der Sicht für App-Entwickler ist dann halt noch so einiges, wo noch viel getan werden muss. Es gibt zum Beispiel keine ordentliche 3D-Unterstützung, weil Ubuntu auf dem Phone nutzt ja schon den Display-Server Mir. Und da gibt es halt noch keine 3D-Unterstützung, sodass man noch keine aufwendigen Spiele-Apps zum Beispiel entwickeln kann. Es gibt also kleine Spiele, aber halt keine aufwendigeren. Das sieht man auch im Store, wo dann halt meistens so kleine Clicky-Bunty-Spiele drin sind. Und was halt auch das Problem ist, Multitasking unterstützt es auch nur begrenzt. Du kannst das so mehrere Apps offen und du kannst sie dazwischen wechseln, aber letztendlich werden sie nur eingefroren, wenn man die App wieder verlässt.
Das heißt, ich kann auch nicht eine Musik-App im Hintergrund laufen lassen, die dann weiter Musik spielt?
Doch, bei Musik, also ich habe es nicht ausprobiert, aber das sollte funktionieren. Also man kann zumindest
das wäre blöd sonst.
Ja, also ich habe das nicht ausprobiert. Aber
also zum Beispiel, was weiß ich, vielleicht gibt es ja demnächst mal eine Spotify-App oder sowas. Oder von mir ist auch irgendwas, was Musik spielt und dann wechselst halt dann deine Mail-App, dann muss es ja irgendwie gehen, dass da weiter die Musik spielt, weil sonst wäre das System ja nicht
brauchbar. Ja, wäre es auch nicht. Also das habe ich nicht ausprobiert, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Was ich halt nur weiß, ist, Benachrichtigungen gehen ja auch. Also zum Beispiel kriege ich jetzt ja Benachrichtigungen für SMS, kriege ich eine Benachrichtigung von Twitter, was letztendlich auch nur eine geschachtelte Web-App ist, also eine HTML5-Web-App. Da kriege ich auch eine Benachrichtigung. Also das geht zum Beispiel schon, weil das einfach vom Server eine Push-Benachrichtigung geschickt wird und die kommt dann auch am Gerät an. Das Problem ist dann halt so Dienste wie Skype oder so, die dann halt, wenn ich mich nicht ganz irre, eine P2P-Verbindung aufbauen. Das geht dann halt eben nicht. Und dementsprechend sind dann also Sachen wie so ein VoIP-Client. Da weiß ich zum Beispiel auch nicht so ganz, ob es funktioniert. Also so ein ZIP-Client. Das fehlt mir zum Beispiel auch.
Ein ZIP-Client.
Ja.
Gibt es dann schon mehrere Community-Apps? Also wie ist es dann im App-Store? Ist da jetzt schon viel passiert? Du hast gesagt, okay, ein paar Clicky-Bunty-Spiele gibt's. Wie groß ist da jetzt die Entwicklergemeinde?
Also ich muss selbst sagen, ich blicke durch den Store nicht so ganz durch, weil er nicht so einfach alle Ergebnisse einfach anzeigt. Die Core-Apps selbst, die vorinstalliert sind, die sind eigentlich relativ gut. Sowohl die Kontakte-App als auch, also die von Canonical vor allem selbst entwickelt werden. Ein paar andere habe ich auch getestet. Es gibt zum Beispiel auch eine Podcast-App, die habe ich getestet. Ja, das Blöde ist nur, wenn ich einen Download starte, dann zeigt er mir zum Beispiel die Prozentzahl in 1000, 3000, 4000 an. das merkt man halt noch, dass die Plattform halt noch in den Startlöchern steht. Und so ein paar andere Sachen funktionieren aber relativ gut. Ich meine, hatte ich das zur UbuCon 2013 hatte ich zuletzt das Ubuntu Phone getestet. Da hatte ich auch einen Vortrag zu gemacht und da waren, hat es an vielen Ecken gefehlt, wo ich überhaupt kein Vertrauen, ehrlich gesagt, hatte in die Plattform. Aber jetzt hat zumindest Canonical gezeigt, dass die auch was tun können, damit es auch stabil ist.
Ja, genau, da war ich auch auf der UboCon. Ich glaube, ich habe mir auch deinen Vortrag damals angeguckt. Da war ich ja auch noch so ein bisschen, ja, jetzt muss man endlich mal was hier. Und dann kam halt wieder nix, dann kam halt wieder nix von Ubuntu Phone. Und alle, die es ausprobiert haben, haben gesagt, das ist alles buggy hier irgendwie. Ich meine, dann ist ja schön, dass sie jetzt wenigstens das in den Griff gekriegt haben und dass das funktioniert. Aber es ist halt immer noch eine Plattform, die jetzt am Anfang steht.
Ja, eben.
Zum Schauen.
Ja, ich meine, so Plattformen wie Android, die standen ja auch am Anfang vor quasi nichts. Also es wird sich halt nach und nach entwickeln. Ich hatte den Christian Parino, der halt eben diese ganze Ubuntu Phone-Sparte bei Canonical leitet, halt in so einem Interview halt eben gefragt, ja, was hast du denn vorher gemacht? Und da meinte er so, ja, ich habe Online-Services geleitet, also Ubuntu One, was ja später auch eingestellt wurde, größtenteils. Und dann habe ich ihn also gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Wird dann Ubuntu Phone auch wieder eingestellt? Da meinte er, dass es so sehr, sehr, also die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass das passiert. Und
was soll er denn auch sonst sagen? Also jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, das stimmt aber auch.
Da wird ja wohl dir kaum sagen, ja, nee, es wird, wir beerdigen das in 2 Jahren wieder, weil kostet viel Geld.
Ja,
erstens hat er das sowieso nicht zu entscheiden und zweitens würde er sich um seinen eigenen Job bringen.
Ja, das stimmt natürlich. Ich hatte dann natürlich im Nachzug gefragt, wie viele Leute dann überhaupt dran arbeiten, also an der Ubuntu von selbst. Und das sind schon 350 bis 400 Leute. Also wahrscheinlich ja, nicht vollständig die ganze Zeit dran, sondern auch als Nebenprodukt. Aber das ist schon eine beachtliche Anzahl, weil wenn ich richtig gehört habe, hat ja Canonical unter 10.000 Mitarbeiter, irgendwie 6.000, 7.000. Nee, Moment.
Ja.
Ja, irgendwie so.
Ja, und dann nochmal die Frage, wer bezahlt das alles, ne? Also da müssen halt viele, viele Phones verkauft werden, dass sich das amortisiert.
Ja.
Und Canonical ist eine Firma, die Geld verdienen muss. Ewig viel Geld hat der Mark Shuttleworth auch nicht mehr übrig.
Ja.
Beziehungsweise hat ja gesagt, er gibt keins mehr. Also von daher, ja, und wenn das sich halt nicht rentiert irgendwann, dann entweder muss Mark Shuttleworth von seiner Politik abreißen und doch nochmal Geld reinbuttern. Oder das Produkt muss halt beerdigt werden.
Ja.
Das kann doch manchmal schneller gehen, als einem es lieb ist.
Ja, das wird man jetzt halt sehen, wie sich das so entwickelt. Was er halt auch noch gesagt hatte, ist, dass die mit Meizu, zumindest in Asien, mindestens laut irgendeiner Marktforschungsumfrage mindestens 500.000 verkaufte Geräte erwarten. Was schon nicht wenig ist und dadurch sollte ja schon Geld reinkommen. Ich meine, klar, ist jetzt nicht, um alle Entwickler bezahlen zu können, aber man wird dann auch sehen, was auch die Frage...
Ja gut, ich meine, wenn du sagst, 500.000 Geräte, da weiß ich, $1 pro Gerät würde zumindest mal ein bisschen reichen.
Ja.
Aber, ja.
Was halt auch in dem Sinne hatte ich halt... gibt es ja, ich weiß nicht, ob du davon mitgekriegt hast, gibt es ja noch dieses Snappy Ubuntu Core, was ja Ubuntus Ansatz ist, auch in die Cloud noch stärker reinzugehen, also ins Cloud Computing Geschäft. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, wo ich glaube, dass da noch mehr das Ubuntu, also im Moment haben die ja 3 Plattformen, einmal das normale Ubuntu für den Desktop, dann haben sie ja noch Ubuntu Phone und dann haben sie Snappy Ubuntu. Was Snappy Ubuntu und Ubuntu Phone gemeinsam haben, ist größtenteils, dass sie Updates image-basiert sind. Du kannst zwar auf dem Phone zum Beispiel, hast du auch ein Update drauf, du kannst es aber nicht wirklich nutzen, weil wenn man es nutzt, dann geht halt das System, muss man das System erstmal in Read-Write-Modus schalten, damit man es überhaupt nutzen kann, um dann Anwendungen aus den Quellen halt zu installieren. Dadurch verliert man aber gleichzeitig den Support für die Updates, für die image-basierten Updates, weil es dann halt nicht mehr funktioniert. Bei Snappy funktioniert das eigentlich ähnlich, wo man halt auch nur so ein Read-Only-System hat, wo man dann über so einen extra neuen Paketmanager dann die Pakete installiert. So ganz genau habe ich mir das auch noch nicht angeguckt, basiert aber halt auf denselben Konzepten. Und so wie ich mich, wie ich da auch teilweise einige Entwickler verstanden habe, soll das halt auch verschmelzen. Und das soll halt ja auch dann in Richtung Desktop gehen, weil Desktop und also der das Desktop Ubuntu und Ubuntu Phone soll ja eigentlich auch verschmelzen, weil bei der Ubuntu Edge Kampagne war ja auch das Hauptfeature, dass man sein Telefon an eine Dockingstation dranstecken kann und dann hat man ein vollständiges Ubuntu auf dem Desktop und dann kann man es halt wieder mitnehmen und hat es in seiner Hosentasche.
Ja, das Feature fand ich halt wirklich geil. Das wäre ein Grund gewesen, sich ein Ubuntu-Phone zu kaufen. Aber das ist ja jetzt nicht drin zurzeit.
Genau.
Aber das soll kommen.
Noch genau, immer. Also ich habe halt auch viel gelesen, wo dann halt Leute geschrieben haben, ja, wo ist denn das Feature? Ihr habt das auch angekündigt. Dabei haben sie es halt nie angekündigt, sondern sie haben es nur fürs Ubuntu Edge angekündigt. Aber dadurch, dass daraus ja nichts geworden ist, ist das halt noch nicht entstanden. Was der Christian Parino halt eben gesagt hat, ist, dass er in spätestens 2 Jahren will er das Feature in seinem Telefon quasi haben. Und also diesen konvergente System. Ich hatte mich später aber nochmal mit einem anderen Entwickler übers IRC unterhalten und er meinte, dass es schon für die Version 16.04 angesetzt ist. Also dass für die LTS-Version, die nächstes Jahr in ein Jahr und 2 Monaten erscheinen wird. Da wird zum Beispiel, zumindest den ersten Schritt soll es dahin gehen. Das Problem ist ja halt da noch so Sachen wie mir, die noch nicht wirklich fertig sind. Und damit man auch wirklich echte Konvergenz hat. Und da wird es wohl noch dauern, sodass dann nächstes Jahr wohl den ersten Entwurf quasi, glaube ich, geben wird. Und dann wird es dann im Laufe der Zeit, soll es dann noch wirklich ein echtes konvergentes System sein. Da muss natürlich auch noch die Hardware ein bisschen mitziehen, weil so stark ist das bis jetzt vorgestellte Telefon natürlich auch noch nicht.
Gut, kann ja sein, dass es dann irgendwann nochmal ein x86-Telefon gibt, irgendwie, wo die Akkuprobleme gelöst sind. Wer weiß. Okay, dann würde ich sagen, sind wir gespannt, was passiert. Also ist schon mal nett, dass es jetzt mal ein erstes Telefon gibt. Warten wir dann drauf, ob dieses wirklich interessante Feature mit den Convergence dann irgendwann mal kommt. Weil das wäre tatsächlich eins, wo ich sagen würde, okay, das ist so interessant, dass man sich auch mal dieses Ubuntu Phone näher angucken kann. Also zurzeit ist es zumindest für mich so, okay, ganz nett, aber ich bräuchte jetzt keins, weil es gibt einfach genug andere Telefone da draußen, die genauso interessant sind oder mehr, also interessanter noch.
Ja.
Vielleicht abgesehen von Firefox OS. Und von daher, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt.
Ja,
ich meine, wenn das jetzt wirklich gut in Asien verkauft oder so, wer weiß.
Ja, also eine gewisse Chance sehe ich da schon. Jetzt nicht für den weltweiten Durchsatz, aber vor allem, wenn das konvergente System dann halt irgendwann rauskommt, da muss man halt aber auch sehen, wie sich das halt entwickelt. Und da bin ich auch schon gespannt drauf.
Gut. Dann vielen Dank, Sujivan.
Ja, danke auch.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
See me when the Gotham's raging. I'm a baller and the streets my staging. See me running through the tunnel on my black bike. See me when you see me say. Oh, see the dark blood rising. Of the year, boy wonder. Wanna raise you up to analyze and a ponder while bullets on film now crash through the big screen. See us, see us, we are coming of ages. Loners, freaks, gamers, and minimum wages. Gotham's burning and it has no patience. See me when you see me say. Oh, see the dark blood rising. See the dark blood rising.
As I awoke one morning, I took my dad's big gun. Super, super cinematic, Schwarzenegger, Terminator, put a mask on. Feeling like the motherfucking dead guy on a dark night, yeah. Heath Ledger as I walk in the room, feel like nothing is real. Screams in the darkness, there's screams in the darkness. Weird things in my head, weird things in my head. I got the time confusion, I got the panic attacks. Who the hell do you think I am? I'm nobody, he's gone. We're nobody, we're gone. No one's friends, no one's sons. Why don't you scream a little louder? Come on now, run, kids, run. You won't forget me this time as I hold that gun. She's so Nolan when buildings burst and the walls are swollen. This ain't no Hollywood or reality TV. Bullets on film now crash through the big screen. Oh, see the dark cloud rising.
Ja, und das war es auch schon wieder für die Februarausgabe von Radio Tux. Jetzt wird es ja langsam Frühling und ich hoffe mal, ihr habt auch so ein paar Frühlingsgefühle, habt die Narrenzeit gut überstanden und wir hören uns dann im März wieder mit einer neuen Ausgabe. An dieser Sendung waren beteiligt Legic, Patrick, Sujivan und meiner einer und die Musik, die diesmal gespielt wurde, die kam von Gates mit Believe, von Neon Nightclub mit I Want You und Lifkey hat uns beehrt mit Dark Blonde Rises. Ich wünsche euch jetzt wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß und genießt die Sonne. Tschüss!
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2015 unter Creative Commons, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.